Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, liebe Kinder allen Alters aus Nord und Süd, Ost und West und dem deutschsprachigen Raum und wo von ihr uns immer auch sonst zuhört. Wir sind wieder bei den Teutonicons und Mist, heute habe ich wieder vergessen. Ich glaube, Episode 27 sind wir, ne?
Richtig. Ich glaube, du vergisst immer die Ungeraden, habe ich jetzt so festgestellt.
Ja, ja, das Schema zu erkennen.
Die Ungeraden sind ja meistens auch nicht so gut, kennen wir ja aus Star Trek, ne? Gut, ja, wir sind heute hier in kleinerer Gruppe zusammengekommen, nicht ganz so klein, wie wir schon waren. Ich begrüße bei mir zum einen Rajin.
Moin, Leute.
Und ja, wie eigentlich fast immer, Magmatron.
Ja, hallo zusammen.
Ja, Jess kann heute leider nicht dabei sein, aber auch in der Dreierrunde werden wir euch hoffentlich gut unterhalten können. Und ja, es geht heute, hatten wir ja, glaube ich, in der letzten Episode schon mal kurz angekündigt, um das Thema Beast Wars. Aber davor wollen wir uns natürlich wie immer den neuesten Transformers-News widmen, auch wenn diese Woche nicht ganz so viele sind, aber ein paar haben wir schon. Und ja, Magmatron, dann fang einfach mal an.
Okay, dann springen wir gleich mal zur Hobby-Show aus Shizuoka. Ja, so heißt die Stadt, glaube ich. Und zwar, da wurde Beast Wars MP46 Black Arachnia endlich mal in Farbe gezeigt. Und ja, wir hatten ja schon mal den Schwarz-Weiß-Prototypen gesehen. Boah, ich weiß jetzt gar nicht, welche Messe das gewesen ist.
Auch irgendwas Asiatisches, glaube ich, ja.
Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Und ja, wir sehen jetzt mal in voller Farbe und auch den Beast-Modus. Und ich muss sagen, der Roboter-Modus sieht echt top aus. Also echt wie aus dem CGI-Cartoon direkt raus, rausgeschnitten. Also die Farben wirklich perfekt, die Details, so dieses Schwarz und das Gold, sieht ziemlich sehr gut aus. Der Beast-Modus, den wir sehen, also dieser Spin-Modus, ich würde sagen, von weiter weg sieht er ganz gut aus, aber wenn man so ein bisschen dichter rangeht, merkt man, der ist schon ziemlich gepuzzelt. Gepuzzelt, ja, so der Hinterleib von der Spinne, da erkennt man doch sehr viel von den Beinen von Black Arachnia. Vielleicht ist er ein bisschen falsch transformiert, vielleicht sieht er in echt besser aus, beziehungsweise, ja, na gut, ich glaube, die wenigsten werden jetzt dauerhaft ihre Black Arachnia in diesem Spinnmodus irgendwie aufbauen. Aber ich habe ja trotzdem noch ein bisschen die Hoffnung, dass der vielleicht noch ein bisschen besser aussehen könnte, nicht? Ja. Aber so an sich, vom Roboter-Modus her, glaube ich, reicht mir das, glaube ich, schon aus, dass ich mir die wahrscheinlich holen werde. Preis ist angeblich auch $136. Das ist okay, würde ich sagen. Die kommt ja auch noch mit einiges an Zusatzteilen. Guck gerade, alternativen Gesicht, so ein Projektier zum Abfeuern, so ein Visor zum vor die Augen klemmen, ihr Spinnennetz, in dem sie da drin hängt, so ein Standfuß mit Adapter. Ja, ich denke mal, das preis-leistungsmäßig haut da schon ganz gut hin.
Ja. Ja, zumindest besser als bei einigen anderen Masterpiece-Figuren der letzten Zeit, die da angekündigt wurden. Ich meine, vermutlich ist sie jetzt nicht viel größer als eine Deluxe-Figur. Ich glaube, Größe stand jetzt nirgendwo dabei, aber gut, wenn die Packung gerade mal 24 cm hoch ist, kann sie jetzt nicht viel größer sein.
Also in der Serie war sie auch ungefähr auf Augenhöhe mit Cheetor gewesen, dementsprechend.
Ja, also ich denke mal, so ungefähr die Größe von Cheetor, vielleicht ein Tick kleiner wird zu sein. Ich meine, gut, $136 ist für so eine große Figur immer noch happig, aber nicht die Gefilde, wo wir uns bei Beast Wars Megatron bewegt haben. Insofern, ja, also der Roboter-Modus kann ich nur zustimmen, wirklich 1A. Und ja, der Beast-Modus, ich bewahre mir auch so die Hoffnung, dass sie da vielleicht noch ein bisschen falsch transformiert haben, dass das alles sich hinten noch ein bisschen besser zusammenfügt, als es jetzt da aussieht. Mhm. Aber das, ja gut, werden wir dann sehen. Ja. Aber wie du schon gesagt hast, ich denke, die wenigsten werden ihn da dauerhaft im Spinnenmodus stehen haben. Ja. Und dass der Fuß mit diesem Energiespinnennetz dabei, das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Also ich sag mal, ein vorsichtiges Ja kommt auf die Liste.
Ja, also ich muss sagen, mir gefällt da auch sehr, sehr gut der Mold. Wobei ich da eher ein Kunde wäre für ein potenzielles Remold, und zwar Animated Black Arachnia. Es würde sich ziemlich anbieten, da einfach nur eine Animated-Version draus zu machen. Andere Farben und dann war es das schon fast gewesen. Von daher, also sollte diese Animated-Version rauskommen, dann würde ich da wahrscheinlich eher zuschlagen. Aber sehr geil sieht die Figur auf jeden Fall aus.
Ja, stimmt. So als Repaint, die Animated würde sich ja ein bisschen anbieten. Vielleicht ein bisschen remolden. Ich glaube, die Animated hatte ja nicht diese Zangenhände gehabt.
Ja, und hatte mehr so einen Hinterleib auch noch im Roboter-Modus halt. Aber ich sag mal, was ich auch dann denke, der Tarantulas Remold. Ich meine, klar, den Oberkörper müssten sie ein bisschen umgestalten. Aber ansonsten würde sich's ja auch für ein Tarantulas Remold durchaus anbieten.
Ja, also Transformationsschema bestimmt. Aber weiß nicht mehr, Tarantulas in der Show hat er ja doch so ein bisschen breitere Schultern und so gehabt. Das ist ja ein bisschen wie mit Cheetor und Tigatron. Also gleiche Transformation, aber proportionstechnisch müsste da doch noch ein bisschen was verschoben werden, denke ich. Ja, okay, gibt's noch was zu dir zu sagen? Ja, und man sieht ja auch im Roboter-Modus, da ist ja auch nicht wirklich irgendwo Kibbel oder sowas. Also da muss man sich ja schon ein bisschen fragen, wo kommen überhaupt die Beast-Mode-Teile her? Weil sie hat zwar hier am Unterkörper ihre Spinnenaugen, aber wie halt bei den anderen Masterpiece-Beast-Wars-Figuren sind das, glaube ich, nicht die Augen, die sie im Spinnen-Modus wirklich verwendet.
Wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, das ist ja wieder ein eigenes Teil. Mhm. Und ja, in dem Sinne kann ich es ein bisschen nachvollziehen, aber na gut, wenn ich hier nochmal das Bild anschaue, ja, mit diesen Armen, die man auch noch sieht, diesen Roboterarm, wie gesagt, einerseits kann ich es ein bisschen nachvollziehen, weil da ist wirklich nicht viel Masse, wo man irgendwie einen Beast-Mode draus machen kann. Andererseits, ja, von einer Masterpiece-Figur erwartet man doch schon ein bisschen mehr.
Ja, vielleicht werden wir überrascht. Wir haben jetzt schon in der ganzen Transformer-Geschichte einige Figuren gehabt mit perfekten Transformationen, also perfekten Old-Mode, perfektem Bot-Mode. Vielleicht wird es ja auch so eine Figur. Das ist halt eine Sache, das muss man sich tatsächlich angucken.
Tja, also ob sie da wirklich noch alles schaffen, so gut zu verstecken, wird schwierig. Aber ja, gespannt bin ich auf jeden Fall.
Gut, dann Regen, dann darfst du direkt weitermachen.
Was nehme ich denn? Ich denke, ich nehme mal eine Third-Party-News. Und zwar haben wir jetzt so ein paar Bildchen gesehen, und zwar von Iron Factory Exclusive Nummer 43, Heat Death, ein Transmetal 2 Megatron. Oh, wieder Beast Wars, wer hätte das gedacht? Eine Figur, der ungefähr, ich sage es mal, auf Legends-Größe sein würde im Endeffekt. Ein bisschen größer, weil die Figur halt im Verhältnis sehr viel größer ist. Aber das, was ich da gesehen habe, gefällt mir so gut, dass ich ihn auch als Einzelfigur zu meinen, ich sag's mal, Beastformern dann stellen werde. Es ist schon, also die Figur sieht wirklich genial aus. Mhm.
Also ja, er ist Legends Maßstab, dementsprechend von der Größe her, ich glaube 12 Zentimeter steht da, ist glaube ich eher ja eine Deluxe-Figur dann. Und ja, er sieht schon verdammt gut aus. Also Iron Factory ist wieder top, was ihre kleinen Figuren angeht. Man sieht auch, ja, also es ist halt der Transmetal 2 Megatron. Man sieht auch, ähnlich wie bei dem Perfect Effect Megatron, dass er seinen Drachenarm quasi auch wie so eine Kanone auf den Arm draufpappen kann. Also ja, wie beschreibt man das? Also eigentlich hat er ja diesen Drachenhals mit Kopf an sich als Arm, aber er hat halt auch zwei normale Arme und benutzt dann den Drachenarm als wie so eine Fusionskanone. Ja, er hat auch eine Spannweite von 35 Zentimetern, das ist auch ganz ordentlich für so eine kleine Figur.
Was mir gut gefällt, ist, dass sie einen vierbeinigen Drachen aus ihm gemacht haben, weil der Original Transmetal 2 Megatron war ja ein zweibeiniger Drache mit zwei winzig kleinen Ärmchen noch vorne dran, also so T-Rex-mäßig. So kann der zwar auch stehen, aber die Arme sind groß genug, dass er auch auf allen Vieren laufen kann. Gefällt mir gut, also bin eher so ein Fan von vierbeinigen Drachen.
Ah, okay. Ja, stimmt, hier hat man die Option, ja, man kann ihn auf vier Beinen hinstellen, sieht gut aus, auf zwei Beinen sieht auch gut aus. Guck gerade von den Farben her, er ist schon ziemlich rot. Er hat so diese orange-transparenten Flügel. Ich glaube, das Original-Toy, das hatte er, glaube ich, ein bisschen mehr Chrom gehabt. Und ich will meinen auch ein bisschen mehr gelb und blau, ein bisschen sichtbarer.
Ja, aber nicht viel. Also ja. Vom Gesamtbild stimmt schon. Also.
Ja, ja. Und seine Kugel hier am Bauch hat es wesentlich kleiner. Gerade nochmal das Bild aufgerufen. Der Original-Transmetal Megatron hatte ja irgendwie diese riesige Kugel, die ja irgendwie ein Cockpit oder was sein sollte, irgendwie ein Gimmick, was so halb gestrichen wurde, aber auch nicht so ganz. Die wurde zum Glück hier stark verkleinert.
Ja, das stimmt. Irgendwie da, die Transmetal 2s hatten da ja so ein paar extra Gimmicks mit drin, von denen keiner so richtig wusste, was er mal mit denen anfangen soll, aber Tigerhawk war ja ähnlich da. Mhm. Nee. Also, ich sag mal so, von da 12 Zentimeter groß ist und die Beast Wars Charaktere ja deutlich kleiner sein sollen als die klassischen Transformers, passt da ja eigentlich vom Maßstab somit fast zu normalen Generations-Figuren, würde ich mal sagen.
Ja, das stimmt.
Aber, nö, also, es kommt drauf an. Ich meine, ich würde mir mal wünschen, ich glaube, es gab von irgendeinem auch ja schon mal den Transmetal 1 Megatron, ne? Den bin ich ja eher der Fan von, aber.
Ja, ich überlege gerade, war das Toy World gewesen?
Von irgendwem gab es den auch schon mal in Legends Maßstab, meine ich. Ich komme gerade nicht drauf. Der wäre jetzt vielleicht noch eher der mein Favorit, aber der ist auch nicht schlecht.
Ja, also ich bin auch mal gespannt, wohin sich das entwickelt. Ich glaube, einen grauen Prototyp von einem Primal haben wir auch schon gesehen. Prime, also der Transmetal-Version. Und ja, ich bin mal gespannt, ob sich Iron Factory vielleicht auch mal an Nicht-Transmetal-Charaktere ranwagt, ob wir da auch mal so aus der ersten Staffel ein paar Figuren sehen. Aber ja, das muss ich zeigen. Ja, aber auf jeden Fall sehr coole Figur. Ich guck gerade, Preis sehe ich nicht, aber ich glaube, der war ein bisschen teurer gewesen. Der war irgendwie schon 70, Euro oder Dollar. Also ist es nicht die allergünstigste Figur für die Größe.
Ja gut, es sind die ganzen Third-Party-Legends leider alle nicht, aber ich sag mal, das, so, was ich zumindest von bisher gehört habe, sind sie den Preis auch durchaus wert. Insofern kann man da wahrscheinlich gar nicht mal meckern. Gut, dann ja, bleiben wir beim Thema Beast Wars. Wir werden wahrscheinlich nachher nochmal kurz drauf eingehen, aber die meisten dürften ja wissen, dass es neben der normalen Beast Wars-Serie, die bei uns auch lief, die computeranimierte, gab es ja noch zwei weitere Beast Wars-Serien, die nur in Japan gezeigt wurden, klassische Zeichentrickserien. Und dies, ja, bis auf wenige Folgen eigentlich, also in Englisch gibt's sie gar nicht, in Deutsch sowieso nicht und bis auf ganz wenige Ausnahmen auch ohne Untertitel. Und zumindest die zweite dieser Serien, nämlich Beast Wars Neo, gibt's jetzt wohl tatsächlich mit englischen Untertiteln. Also wer des Englischen mächtig ist, kann jetzt tatsächlich mal versuchen, in die Serie reinzugucken. Ja, 35 Episoden hatte das Ganze, so lange lief die Serie nicht. Gibt's jetzt als DVD-Boxset im MKV-Format. Das ist, glaube ich, irgend so ein Download-Format, ne? Also vermutlich jetzt nicht 4K-HD, aber
YouTube-Qualität vermutlich eher.
YouTube-Qualität, genau. Und ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, irgendwo kann man es zum Download dann kaufen, aber ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, wie und was man dafür zahlen muss. Aber bin ich jetzt gerade nochmal am gucken hier.
Ja, ich bin auch nicht ganz schlau geworden, ob die da irgendwie eine physische Form irgendwie anbieten wollen, was ja dann so halb nicht ganz legal wäre. Aber ja, ich glaube, die Beast Wars Second-Serie, die haben sie aber, glaube ich, schon vorher, die Neo-Serie haben sie, glaube ich, auch schon übersetzt gehabt. Und jetzt Second haben sie jetzt quasi abgeschlossen. Und ja, ich bin auch mal gespannt. Ich habe die Serie so, ich sag mal, halb gesehen, weil nur mit dieser automatischen YouTube-Übersetzung versteht man trotzdem irgendwie nicht wirklich viel. Und ja, wenn ich schon Magmatron als Nickname habe, muss ich mir die Serie, glaube ich, auch mal angucken. Mal sehen, ob ich mich dann für den Namen schäme oder ob ich den abändern muss. Ja, ich bin auch sehr froh. Die haben, glaube ich, fast 2-3 Jahre irgendwie dran gesessen, die sämtlichen Untertitel hier zu übersetzen. Irgendwie nichts anderes gemacht. Also die haben vorher nämlich auch schon ein paar andere japanische Sachen übersetzt. Jetzt muss ich mal gucken. Irgendwo hatten sie einen Link zu ihrer Seite. Ah, finde ich gerade nicht. Aber ja, mal sehen. Vielleicht haben, was die sich so als nächstes auf die Flagge schreiben. Ich weiß gar nicht. Gibt es noch eine japanische Serie, die noch gar nicht übersetzt wurde, die noch gar keine Untertitel hat? Ich glaube, die meisten haben jetzt schon eine.
Diese ganzen G1-Nachfolgeserien, die gibt's alle mit englischen Untertiteln. Beast Wars 2 gibt's, glaube ich, aber nicht komplett. Ne? Da gab's, glaube ich, nur die ersten 10 Folgen oder so mit Untertiteln.
Ja, ich will meinen, die gab's komplett.
Ja. Gut, vielleicht auch inzwischen. Kann sein, dass ich's verpasst habe. Ja. Nee, was ich ganz witzig fand, sie haben ja wohl zwei verschiedene Tonspuren eingebaut, oder zwei verschiedene Untertitelspuren vielmehr. Einmal quasi, wo sie es einfach wortwörtlich, sage ich mal, aus dem Japanischen übersetzt haben, mit halt den Original Fraktionsnamen, den Ehrtiteln, da wird ja oft gerne mit Sun und Summer und sowas angesprochen. Und dann wohl auch noch eine zweite Version, die, ich sag mal, eher westliches Vokabular verwendet, wo das halt nicht ganz so mit vielen Anime und japanischen Ausdrücken mit drin ist. Also ich kann mich nur erinnern, ich habe mal die unterbetitelte Version von Galaxy Force gesehen. Das war schon teilweise relativ schwer, weil da viele japanische Begriffe dann doch drin geblieben sind, mit denen ich als jemand, der nicht regelmäßig Animes guckt und so, dann oft nichts anfangen konnte, muss ich zugeben.
Also hat man zumindest einen Grund, sich die Serie gleich zweimal anzuschauen. Einmal mit wörtlicher Übersetzung und einmal mit verständlicher Übersetzung.
Ja, nee, so die Grundhandlung von Beast Wars Neo kenne ich, habe auch schon ein paar Episoden mal gesehen, halt, ja, ohne Untertitel. Aber ich sag mal so vom Zeichenstil und so, super, keine Frage. Gut, wie man es halt von den Japanern gewohnt ist. Und ja, bin auf jeden Fall mal interessiert, das mal mit so weit zu sehen, dass ich auch tatsächlich verstehe, worum es dann in der Handlung geht.
Ja. Ja, das hilft immer. Ja, bin ich auch gespannt. Ich hatte auch, wie gesagt, ein paar Folgen mal gesehen und mir das eigentlich auf der TF-Wiki alles zusammengelesen, damit ich zumindest inhaltlich weiß, worum es geht. Ich weiß, dass die sehr seltsame Beast-Modes teilweise haben in der Serie. Irgendwie habe ich da immer das Gefühl, da waren die coolen Beast-Modes schon alle ausverkauft und darum haben wir da die ganzen Charaktere, die sich in Hasen und Giraffen und so und Pinguine verwandeln. Also nicht unbedingt Charaktere, wo man das Wort Beast jetzt verwenden würde für. Aber ja, sicher trotzdem recht spannend, weil Big Convoy ist ja ziemlich cool. Dementsprechend, für den lohnt sich das, glaube ich, schon fast. Ja.
Gut, Hasen können auch gefährlich sein. Ja, da hat er der Kokosnuss, mehr sage ich
dazu nicht. Ja, stimmt, der war ja auch ein weißer Hase.
Ja. Ja. Gut, dann, ja, Rachel, dann darfst du wieder weitermachen.
Dann schaue ich mir an den, also vielmehr neue Bilder zu The Last Night World War One Starscream. Also sprich ein ja etwas älterer Flieger, also keine F-14, keine F-4, kein gar nichts. Es ist halt einfach ein mehr oder weniger ja Doppeldecker, kann man nicht sagen, hat ja drei Flügelebenen. Mhm. Aber ja, die Idee dahinter ist auf jeden Fall nicht schlecht. Gut sieht die Figur auch aus, aber so trifft es überhaupt gar nicht mein Beuteschema.
Ja, ich glaube hier heißt die das Flugzeug Triplane Fokker DR-1. Das ist vermutlich der Name des Fliegers. Und ja, wir haben, glaube ich, mal die Schwarz-Weiß-Modelle, also die Prototypen-Render von dem schon gesehen. Und ich muss sagen, also die Bemalung sieht echt wirklich aufwendig aus. Das sieht eher aus wie so ein sehr aufwendig bemaltes Modellflugzeug. Bin mal sehr gespannt, ob da die fertige Version auch so aussehen wird. Von der Größe her scheinen die Figuren so in die Studio-Series zu passen, würde ich sagen. Ich habe gerade keine Größenangabe gefunden, aber ja, sieht eher nach einer Deluxe-Figur aus. Und ja, diesen Triple-Decker aus dem Ersten Weltkrieg. Und ich habe das Gefühl, Toy World ist da ziemlich optimistisch mit ihrer Weltkriegsreihe. Das ist jetzt schon FS06. Ich überlege gerade, wen haben wir noch? Wir haben jetzt hier als News, die wir am besten gleich ranhängen, hier den Bumblebee.
Dann gab es diesen... Den Panzer gab es noch da, den aus The Last Night.
Ja, genau. Gab es sonst noch welche?
Sonst fällt mir jetzt gerade nichts ein, muss ich zugeben.
Ja. Wie gesagt, ist schon Nummer 6. Ich glaube, die haben auch noch nichts aus der Reihe wirklich veröffentlicht. Und ich glaube, Toy World ist ja eh so eine Third Party, die öfter mal mehr ankündigt, als dann im Endeffekt rauskommt. Ich erinnere mich noch so an diese Combiner-Torsos, die sie mal irgendwie mal gezeigt haben, die mit Combiner-Boss kompatibel sein sollen.
Ja, okay, aber... Okay. Kann ich mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern, ehrlich gesagt.
Ich glaube, auf irgendeiner Convention hatten sie da schon die Prototypen gezeigt. Die sind mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben. Ja, okay. Ich hänge einfach mal gleich die nächste News mit dran, weil Toy World hat nämlich auch ihren TFBFS03 The Last Night World War II Bumblebee gezeigt. Also neue Bilder. Wir sehen noch nicht den Fahrzeugmodus, aber der Fahrzeugmodus soll wohl ein Erster Weltkrieg Mercedes-Benz sein. Habe ich ehrlich gesagt gerade gar kein Bild vor Augen, was da für Mercedes-Benz rumgefahren sind im Ersten Weltkrieg. Oder
ja, gut, das war ja auch tatsächlich das, woran er sich in The Last Night verwandelt hat.
Also.
Die Figur aus der Studio-Series hat ja dann den falschen Alt-Mode eigentlich als britischer Spähwagen.
Ah, okay.
Der in The Last Night war tatsächlich ein Mercedes-Benz 1940er-Jahrgang oder so in dem Dreh.
Muss ich mir nochmal die Szene angucken, habe ich gerade gar nicht mehr in Erinnerung. Ja. Aber hier muss ich auch wieder sagen, die Bemalung ist echt wirklich eindrucksvoll. Also wirklich die ganzen Metalldetails, diesen leichten... ich sag mal, ein Rostlook, dieses leicht verwitterte. Also es sieht echt aus wie so eine wirklich hochwertige Sammlerstatue, wenn man sich die Bilder jetzt hier nur so anschaut. Wo halt wieder die Frage ist, wird das fertige Produkt auch so aussehen? Man weiß es nicht genau, ob sie wirklich irgendeine Fabrik finden, die das wirklich so schick hier bemalt. Aber ja, ich wäre auf jeden Fall mal interessiert, wirklich die fertige Version hiervon zu sehen, falls die jemals rauskommt. Und ich schaue gerade, gibt's noch irgendwas Interessantes? Ja, er kommt halt wieder mit seinem Hammer, den er ja irgendwie seit The Last Night, also angeblich laut The Last Night, schon die ganze Zeit scheinbar hatte, seit dem Zweiten Weltkrieg.
Hat ihn halt immer im Schrank gelassen.
Also. Genau, irgendwo liegen lassen. Und ja, und vermutlich hier die Figur, auch keine Größenangaben, aber schwer zu sagen. Vom Detailgrad kann ich mir kaum vorstellen, dass das nur irgendwie so eine Deluxe-Figur ist. Aber wir wissen es, glaube ich, nicht genau.
Ne, ist noch schwer zu sagen. Also die Toy World-Figuren, die ich jetzt kenne, die wenigen, die waren meistens so ja, im Voyager-Maßstab, würde ich jetzt mal schätzen. Aber kann auch sein, dass es sich mehr so... Ich würde jetzt mal schätzen, irgendwo so zwischen Deluxe und Voyager, aber wir werden es sehen. Aber ich würde mal so, dass ich sagen, jetzt auch nichts unbedingt was ich brauche. Ich meine, dieser Panzer hat mich ja noch irgendwo ein bisschen angesprochen, aber der Starscream, genau wie der Bumblebee hier... Jetzt nicht, was ich unbedingt haben muss ich zugeben.
Schön, wenn man schon so ein Modellset hätte von so Weltkriegsfahrzeugen und dann einfach so einen Transformer mit dazustellen.
Ja gut, das konnte man ja auch schon mit einigen Masterpiece Autobots, die man dann einfach neben Modellautos gestellt hat und dann auch nicht aufgefallen sind.
Gut, dann gehen wir mal wieder in die offizielle Nicht-Third-Party-Ecke. Und zwar, wir hatten ja schon öfter was von dieser Generations Select-Serie, die ja nach bisher nicht wirklich nachvollziehbaren Kriterien besondere Repaints von aktuellen Figuren rausbringt. Und ja, als Neuestes soll jetzt kommen Red Wing. Ob jetzt mit oder ohne Leerzeichen zwischen Red und Wing, da ist man sich wohl noch nicht so ganz einig. Und der wurde schon mal, ja, geteasert. Da hatte man noch gedacht, ist eventuell ein Fehleintrag, der sich eigentlich dann auf diesen Combat Hero Megatron bezog, aber jetzt ist es wohl offiziell, dass es tatsächlich einen Generation Select Red Wing geben wird. Und ja, wenig überraschend, roter Flügel heißt ein roter Flugzeugtransformer, genauer genommen ein roter Seeker, also ein Repaint der klassischen Decepticon Seeker, Starscream, Thundercracker, Skywarp. Und ja, es gibt noch keine Bilder, aber die Vermutung liegt ja doch sehr nahe, dass er ein weiteres Repaint von dem Transformers War for Cybertron Siege Starscream Voyager sein wird. Und ja, ich hatte irgendwas gelesen, in irgendeinem Comic ist er schon mal vorgekommen oder irgendeine Exklusivstory. Also irgendwo war er wohl schon mal bei irgendwas dabei.
Ja, also das ist ein bisschen verwirrt. Ja, das habe ich mir auch gerade mal nochmal durchgelesen auf der TF-Wiki-Seite. Irgendwie seine Existenz ist wohl irgendwie, kam zustande im Grunde durch irgendwie eine Fehlkommunikation zwischen Hasbro, Takara, eHobby und Funpub, weil die sich irgendwie nicht einigen konnten, wer welchen Seeker jetzt irgendwie veröffentlicht und welchen dann nicht. Und irgendwie ist dann in dem Botcon-Comic von 2013 irgendwie ein roter Seeker drin gelandet, der wohl ursprünglich irgendwie Sunstorm sein sollte, aber dann gab es halt irgendwie einen Sunstorm und einen, der noch viel roter war. Und dann hat irgendwie ein Fan, glaube ich, mal den Autoren irgendwie über Twitter gefragt, wer dieser rote Seeker ist. Und da hieß es dann halt, das ist Red Wing, das ist ein neuer Seeker. Und so, ja, am besten auf TF-Wiki nochmal genau durchlesen, wie da der Ablauf war. Es ist irgendwie ein bisschen verwirrend. Aber ja, im Grunde ist dieser Charakter einfach dadurch entstanden, dass man sich nicht einigen konnte, welche Farbe jetzt irgendwie ein Seeker hatte. Und dann sah der halt irgendwie sehr rot aus. Und ja, ich glaube, in IDW hat er irgendwie so einen ganz kleinen Hintergrundauftritt mal gehabt. Und ja, zumindest ist, glaube ich, der hat noch gar keine Figur. Dementsprechend, ja, warum nicht? Aber ich bin trotzdem sehr überrascht von diesem, dass ausgerechnet dieser Charakter, also wenn er es jetzt wirklich ist, eine Figur bekommt, weil wenn, dann hätte ich eher mit sowas wie, weiß ich, einen Acid Storm gerechnet. Weil der wäre zumindest mal grün gewesen. Und einen roten Seeker, ja, das ist ja im Grunde Starscream. Im Grunde haben wir den ja schon. Oder vielleicht irgendeinen
G2-Deko oder sowas. Ja. Eigentlich mehr Thrust, der ist mehr der rote, aber gut.
Ja, noch roter?
Ja, mehr so rot-braun, aber gut.
Ja, okay.
Ja, ich kannte Red Wing so bis jetzt, bis ich die News gelesen hatte, gar nicht. Ich habe gedacht, so Moment, Seeker, ja, okay, ich habe mir meine 6 vorgestellt, dann kam dazu noch Acid Storm, Sunstorm und ja, dachte ich mir, Moment, also Red Wing kenne ich gar nicht. Und ich, ja, stand auch erstmal auf dem Schlauch und habe gedacht, wer ist das? Ne? Ob der jetzt irgendwie einen Namen geändert hatte, aber die Wahrscheinlichkeit ist, sehe ich genauso wie alle anderen, extrem hoch, dass es das War for Cybertron Seeker-Modell sein wird. Weil das bietet sich einfach an für gefühlt hunderte Repaints.
Tja, dann fangen sie halt jetzt mit den unbekanntesten Seekern an und arbeiten sich dann zu den bekannteren vorne.
Gut, aber so unwahrscheinlich ist es ja gar nicht, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, was wir da teilweise für Figuren bekommen haben. Stichwort Battletrap zum Beispiel, wo wahrscheinlich nie jemand mit gerechnet hätte, dass man den bekommt. Also wer weiß, vielleicht kriegen wir jetzt auch tatsächlich mal Figuren, die so selten sind oder die noch nie rausgekommen sind, wäre ja auch nicht schlecht.
Ja, oder wieder 20.000 Repaints vom neuesten Seeker-Modell. Ich meine, den Classics Starscream Seeker gab es wie viele Repaints von? 20 bestimmt, wenn es reicht.
Wenn es reicht, genau.
Ja, also, eher noch mehr. Insofern, ich meine, der Voyager Starscream ist größer, insofern wird es wahrscheinlich nicht ganz so viele Repaints davon geben, aber ich gehe davon aus, da werden schon noch einige folgen.
Ja, also in die Selects-Reihe können sie ja noch eine ganze Menge reinpacken, auch in den kommenden Jahren.
Ja. Okay. Gut, dann jetzt habe ich die Reihenfolge vergessen. Wer will weitermachen?
War ich dran, ich habe auch nicht aufgepasst. Ja, ich mache einfach mal weiter. Ja. Und zwar, wir haben schon vor einer ganzen Weile mal über was gehört zu einer chinesischen Kooperation mit Transformers. Also es ist so eine Art, ja, man könnte sagen, Crossover zwischen Transformers und Nisha. Ja, jetzt fragen sich viele, was zum Teufel ist Nesha, was ich vermutlich auch falsch ausspreche. Das ist wohl so eine chinesische Cartoon-Figur, die wohl in China recht bekannt ist und auch irgendwie ihren Ursprung in der chinesischen Mythologie hat. Ich habe mal kurz gegoogelt und auf YouTube nachgeschaut. Es gibt zumindest irgendwie eine Zeichentrickserie oder einen Zeichentrickfilm zu dieser Figur. Und vom ersten Blick hätte ich gedacht, das ist irgendwie ein ja chinesisches Mädchen mit einem Speer, die warum auch immer auf zwei Rädern steht. Aber überall, wo ich nachgeschaut habe, hieß es, dass es ein Junge ist. Dementsprechend bin ich jetzt ein bisschen verwirrt, welches Geschlecht das haben soll. Und ja, wir wissen nicht wirklich viel, außer dass es irgendwie eine Art ja Crossover sein soll. Da ich über diese Figur auch nicht wirklich was weiß, kann ich auch überhaupt nicht sagen, was für eine Story jetzt genau dahinter steckt. Aber es ist zumindest eine der ungewöhnlichsten Transformers-Serien, wenn sie denn rauskommen sollte. Und angeblich soll sie im dritten Quartal 2019 in China veröffentlicht werden. Und ein weltweiter Release wird nicht ausgeschlossen. Also vielleicht kommen wir auch in den Genuss dieses seltsamen Crossovers. Ja, also falls ihr irgendwas über Netha wisst oder so, sollte man diesen Charakter vielleicht auch irgendwie kennen oder so, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Aber ja, ich glaube, die meisten westlichen Fans schauen da eher so ein bisschen verwirrt auf dieses Projekt, was da läuft.
Ja, es hat so ein bisschen was von chinesische Buffy die Vampirjägerin oder sowas, so von dem Bild her. Aber ich würde auch sagen, das ist ein Mädchen. Also, ich meine, natürlich dürfen auch Jungs Lippenstift tragen und sich die Augen schminken, keine, und Zöpfe flechten, keine Frage, aber ist dann doch, also für mich ist das ein Mädchen da auf dem Bild.
Ja, also stimmt zu, es sieht sehr weiblich aus auf jeden Fall. So.
Aber gut, da ich über diese Figur die auch absolut nichts weiß, ich meine, das wäre jetzt auch nicht das erste Mal, dass es dann so diesen berühmten Gender-Swap gibt, wenn eine Serie irgendwie neu aufgelegt wird. Gerade bei den Animes und sowas ist das ja häufiger mal der Fall. Insofern, beziehungsweise bei den Animes sind es auch oft Charaktere, wo man dann denkt, es sind Männer, dabei sind es Frauen oder es sollen Frauen sein, sind aber eigentlich Männer. Und ich meine, das lange, wellende Haar haben die ja alle gerne und so. Und schauen wir einfach mal. Also, wenn da mal irgendwas zu gucken ist, schaue ich mal rein, aber ich werde jetzt sicherlich nicht mit angehaltenem Atem drauf warten.
Also ich lasse mich auf jeden Fall auch ganz gerne überraschen. Wir haben ja sehr viele, ich sage es mal, fragwürdige Sendungen gehabt und Titel gehabt von Transformers jetzt in den letzten Jahren. Mal besser, mal schlechter. Von daher, es kann ja durchaus sehr gut werden. Also ich bin da gespannt, aber ähnlich wie Phil, ich werde jetzt auch nicht quasi tagelang Urlaub nehmen, dass ich hier auf die Folge warten kann. Mal schauen, was daraus tatsächlich wird.
Ich sag mal, viel schlechter als Combiner Wars kann es kaum werden, oder? Also.
Tja, lassen wir uns überraschen. Es ist auch gar nicht, wie gesagt, gar nicht mehr so lange hin, drittes Quartal. Wir sind jetzt im zweiten Quartal, glaube ich. Ja. Und ja, wir wissen aber wirklich noch gar nichts, wie die Serie jetzt im Endeffekt wirklich aussieht, ob dieses Promo-Bild, was wir hier haben, wirklich repräsentativ ist, ob es 2D-animiert ist, 3D-animiert ist, ob es, weiß ich, G1-Transformer sind oder die Movie-Transformer in irgendeiner abgewandelten Form. Weil ich glaube, die Filme, die Michael Bay-Filme waren ja doch ziemlich erfolgreich gewesen in China, dass sie sich vielleicht eher darauf konzentrieren. Aber ja, wir wissen auf jeden Fall, es ist eine sehr seltsame Serie am Horizont und mal schauen.
Vielleicht machen wir irgendwann mal eine Sonderepisode dann drüber. Ne?
Vielleicht wird die Serie so seltsam, dass man da so viel drüber reden kann. Ne? Ja.
Gut, ja, Rachel, ich glaube, dann bist du wieder dran.
Ja, dann gehen wir mal zurück zu den Third-Party-News. Diesmal aber nicht Beast Wars, sondern eher in Richtung Generation One. Und zwar haben wir jetzt neue Bilder bekommen von Fans Hobby MB11 Alpha, Black God Convoy, Black God Armor, so rum, das den God Bomber darstellen soll. Und ich muss sagen, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Da fällt mir dann auch schwer, unabhängig davon, dass ich noch nicht weiß, wie teuer er ist, da zu sagen, da werde ich die Finger von lassen. Der sieht wirklich verdammt gut aus. Also
ja, der bin ich ein bisschen hin und her gerissen, ja. Ja, der wird sicher nicht ganz günstig. Also es ist ein Masterpiece God Bomber, der jetzt hier gezeigt wurde, der Super Jinrai, den sie, ich überlege gerade, ob der schon draußen ist oder nicht. Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm, aber ich habe ihn zumindest irgendwo schon mal zum Vorbestellen gesehen.
Also der normale schon, der in Schwarz, habe ich zumindest jetzt noch nicht gesehen. Der Powerbaser von Fans Hobby. Der, also in den normalen Optimus Prime Jinrai-Farben ist er draußen, aber in Schwarz weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Müsste ich jetzt auch mal nachgucken.
Ja. Ja, wir wissen auch noch nicht genau, es heißt ja Black God Armor, ob das jetzt wirklich eine schwarze Version von dem geben wird oder ob man sagt, hier, beide Versionen funktionieren für beides, weil normalerweise hat er ja eher so gräuliche Farben, der God Bomber. Aber ja, er sieht auf jeden Fall schon ziemlich cool aus. Ich guck gerade, ja, kommt auch mit allem, was man so erwartet. Und ich überlege gerade, aber es gab auch schon ein paar andere God Jinrais, oder? Es ist jetzt nicht, ist das der erste Masterpiece? Ich will, meiner gab es schon andere.
Ich glaube, in Masterpiece-Größe ist es der zweite, weil es gab von Exovergen gab es ja schon den, Master Armor hieß der, glaube ich, oder so ähnlich. Der war ziemlich scheiße, muss man jetzt einfach mal so sagen. Und gab natürlich jetzt den Takara Legends God Bomber für die, ja, Chuck, also Generations-Größe. Mhm. Aber ich glaube, in Masterpiece-Größe ist das erst der zweite nach dem Exovergen. Zumindest fällt mir jetzt gerade kein anderer ein.
Ja, weil irgendwie Jinrai ist auch irgendwie so ein Charakter, wo ich das Gefühl habe, da kommt ständig eine Third-Party-Version raus. Mhm. So.
Gut, ich sag mal, der hat ja den doppelten Appeal. Halt für die westliche Welt ist er halt Power Master Optimus Prime. Für die japanischen Fans ist er halt Super Jinrai. Mit dem kann jeder was anfangen.
Ja, ist natürlich ein Argument, ja. Und ja, der Godbomber, der soll 31 Zentimeter groß sein und in der kombinierten Version dann 37 Zentimeter. Also, ja, ist schon ganz ordentlich. Und der soll noch dieses Jahr im August erscheinen. Lese ich hier. Ja, also, wenn ihr euren Masterpiece, wie ist die kombinierte Form? Super.
God Jinrai oder God Jinrai.
God Jinrai zusammenbauen wollt, da habt ihr die Gelegenheit dazu. Ja.
Ja. Ich muss sagen, ich bin ja grundsätzlich großer Fan von Super Jinrai und God Bomber. Ich mag diese Mehrfachkombination ja sehr, aber in Masterpiece-Größe brauche ich es jetzt nicht noch unbedingt, weil der ist schon groß genug in der Takara Legends-Variante. Also, so viel Platz habe ich dann auch nicht in meinen Regalen. Mhm. Ganz davon abgesehen, dass der mit Sicherheit nicht ganz günstig wird, weil der Fans-Hobby Powerbaser ist schon relativ teuer. Ich glaube, so im 200-Euro-Bereich. Ja. Ich denke mal, der God-Bomber oder God-Armor wird dann nicht viel günstiger sein. Eher noch etwas teurer wahrscheinlich. Mhm. Ja, also, für mich eher mal was, wenn er mal irgendwo im Ausverkauf sein sollte, aber jetzt nichts, was ich aktiv suchen werde, glaube ich. Ja,
weil da die Figuren, die man haben möchte, landen leider irgendwie nie im Ausverkauf.
Ja, selten.
Das stimmt.
Gut. Nee, dann haben wir eine News haben wir noch, glaube ich. Wir sind weiterhin im Third-Party-Bereich und ja, es geht immer noch um einen kombinierenden Optimus Prime, immer noch. Diesmal kein Jinrai. Und zwar gibt es von Perfect Effect, hatten wir, glaube ich, auch schon mal den Prototypen in einer unserer früheren Episoden mit drin. Jetzt gibt's die Farbbilder und zwar von Jet Power Revive Prime. Dieser, ja, etwas seltsame Mischmasch aus einem sehr G1 aussehenden Optimus Prime mit einer an Dark of the Moon angelehnten Flugrüstung, die aus den Leichenteilen von Revenge of the Fallen Jetfire zusammengebastelt wurde. Und ja, die Flugrüstung wird quasi zu seinem Anhänger, der, ich sag mal, der klassische G1-Anhänger in Generation 2 schwarz. Und muss sagen, also ja, er sieht gut aus, keine Frage, wobei ich die Kombination ein bisschen schräg finde. Da ist dann doch irgendwie zu viel für mich zusammengeworfen. Ein G1 Optimus Prime mit Movie-Flugrüstung, Movie-Klingen, wenn ich es auch richtig sehe, und Generation 2-Anhänger und ja, also für mich ein bisschen zu viel durcheinander geworfen. Also ich meine, die Perfect Effect-Figuren, die paar, die ich kenne, sind super, wirklich perfekt, meistens auch vom Preis. Aber ja, ist jetzt nichts unbedingt, was ich haben muss ich sagen.
Ja, also schon etwas ungewöhnliche Designentscheidung, da wirklich diesen Hybrid draus zu machen. Wobei ich sagen muss, ich finde jetzt in Farbe sieht ja auch der einzelne Optimus ein bisschen movieartiger aus als auf den Schwarz-Weiß-Bildern. Aber ja, der Truck-Modus eindeutig G1, also dieser Flachschnauzen-Truck. Und ja, er hat halt diesen Trailer mit der Rüstung, der dann halt zu dieser Jet-Power-Rüstung wird. Also im Grunde dann mehr Dark of the Moon-mäßig. Und da hat er ja den Trailer in Revenge of the Fallen, war es ja nur die Leichenteile, die nicht mehr so getan haben, als ob sie was anderes sind. Und ja, optisch muss ich sagen, gefällt er mir auch, aber ja, wie du auch schon sagtest, für Perfect Effects sind meist nicht die günstigsten. Dementsprechend wird er hier sicher auch ein bisschen was kosten, aber er sieht schon ganz cool aus, auch vor allem mit diesem Upgrade, mit dieser riesigen Kanone, die er dann noch dabei hat. Also, ist nicht schlecht, ja.
Also ich muss sagen, ich sehe das so ein bisschen zweischneidig. Wo ich den das erste Mal gesehen habe in Farbe, habe ich zuerst gedacht, okay, seit wann bringt Hot Toys jetzt ein Optimus Prime raus? Aber ich habe mir gedacht, okay, als ich dann gesehen habe, Moment, das ist aber doch von Perfect Effect, dann war ich erstmal ein bisschen geschockt, weil eigentlich muss er sich ja transformieren lassen, habe ich mir gedacht, und kann er auch. Aber so richtig bin ich mir da noch nicht schlüssig, wie das gehen soll. Also ich kann es noch nicht vernünftig erkennen. Von daher, ich finde ihn mega geil. Aber so, ich bin mir da echt noch nicht sicher. Also ich halte ihn aktuell eher für eine Actionfigur oder eine Statue oder eine Hot Toys-Figur meinetwegen, aber nicht für einen Transformer. Da ich aber mit Perfect Effect Figuren jetzt noch keine Erfahrung habe, wer weiß, vielleicht wird er ja richtig genial. Aber optisch gefällt er mir auf jeden Fall.
Also ja, wie man dieses Jetpack jetzt hier wirklich in diesen Trailer verwandelt, ist für mich jetzt auch noch nicht wirklich ersichtlich.
Es dürfte auf jeden Fall eine Menge gepuzzelt werden. Also so, wenn ich diese ganzen Einzelplättchen da sehe, gerade wenn er im Trailer-Modus ist, die Seiten sehen doch ziemlich nach Puzzlestückchen aus.
Ja,
also ich denke, da wird eine sehr lange Anleitung dabei
sein. Ja, also ein bisschen Artforming wird dabei sein, ganz klar. Allein schon, weil er dann die Waffe hat und das ja ein Teil von seinem Trailer ist, diese große Kanone. Aber ich bin gespannt.
Ja, also ja, da ist wirklich zu hoffen, dass das nicht so ein Transformer ist, wo man irgendwie beim Trailer zusammenbauen irgendwie einmal zu doll drückt und zack, ist alles irgendwie wieder auseinander verschoben. Weil, ja, sieht schon nach sehr viel Arbeit aus, wirklich dieses Jetpack in diesen Trailer zu verwandeln. Aber ja, da werde ich mir auf jeden Fall auch mal ein Video anschauen, weil ich würde echt gerne wissen, wie das funktionieren soll. Weil ich schaue mir den Trailer an und diese Jetpack-Teile und ich kann da kaum was wiedererkennen. Also irgendwie scheinen die Trailer-Außenteile alle so gut versteckt zu sein in diesem Jetpack-Modus. Oder die sind halt so stark zerstückelt, dass man sich nicht wiedererkennt.
Ich vermute mal eher Letzteres.
Ja, also vielleicht ist auch nicht der ganze Trailer eingebaut, man weiß es nicht. Aber ja, auf jeden Fall, die Transformation macht mich schon neugierig. Also die muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen.
Gut, ich glaube, dann sind wir mit unseren News erstmal soweit durch. Oder haben wir irgendwas vergessen?
Nö, das war's. Diesmal leider schon. Ja.
Ach, ist doch ganz schön, wenn wir mal mit den News in unterhalb einer Stunde durch sind. Also,
ja, das haben wir jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal geschafft.
Ja, die nächste Comic-Con oder Toy Fair kommt bestimmt. Also ja. Dann wird es wieder ein bisschen mehr.
Oder Cons.
Cons, stimmt. Auch nicht mehr so weit weg. Gut, dann die Frage in die Runde. Was gab es in den letzten 2 Wochen bei euch Neues zum Thema Transformers?
Ja, dann fange ich einfach mal an. Ich habe mir die Battlemaster aus der 2. Welle geholt, den Peter Exadon, also den kleinen Flugdino. Der ist ganz cool. Der ist ja sogar im Grunde ein Triple Changer, weil zusätzlich zum Flugdino und zu Axe kann er auch zu so einer Art Kanone werden. Also so, ja, Ambrus-artig. Na gut, nicht wirklich Ambrus-artig, aber ja, auch eine Art Kanone. Dann noch den Visa Blowpipe, den ich im Laden irgendwie 5 Minuten erstmal anstarren musste, weil ich mir nicht sicher war, ob ich den schon habe oder nicht. Weil der echt einfach nur aussieht wie eine Kreuzung aus den beiden Battlemastern aus der 1. Welle, deren Namen ich jetzt gerade vergessen habe, weil der halt auch so blau ist, nur dass er halt zweiläufig ist. Aber ja, der Vollständigkeit halber den natürlich auch mitgenommen. Und endlich, nachdem ich hier jetzt schon irgendwie 5 Monate oder so drauf gewartet habe und dann nicht mehr länger warten wollte, bis der hier in meinem Laden auftaucht, habe ich mir endlich Siege Shockwave geholt. Und ja, im Grunde wurde schon alles über den gesagt. Ich schließe mich, glaube ich, da fast der Mehrheit einfach nur an. Roboter-Modus ist echt super. Das ist der Shockwave, auf den man lange gewartet hat. Sein Waffen-Modus oder U-Boot-Modus ist auch ganz okay. Der kombinierte Raumschiff-Modus sieht ganz cool aus. Dieser Roboter-Modus mit den Zusatzteilen, ach, den hätte, glaube ich, niemand so wirklich gebraucht. Sieht irgendwie komisch aus. Aber diese Hover-Drohne, also Hoverboard-Drohne, ist auch gar nicht schlecht. Ja, wobei ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass man aus diesen Zusatzteilen, wenn dann gleich irgendwie einen kompletten Weaponizer machen kann, also dass man einen kompletten zusätzlichen Charakter hat, das würde die Preisklasse ein bisschen eher rechtfertigen. Ja, und ansonsten, ja, ich finde, vielleicht hätte er hier und da ein bisschen mehr Bemalung vertragen können. Und ich finde die Positionierung der Decepticon-Logos ein bisschen seltsam. Der hat ja irgendwie so auf den Vorarmen, ich finde irgendwie auf den Schultern hätten die, glaube ich, besser ausgesehen. Aber trotzdem insgesamt großartige Figur. Ich glaube, der beste Shockwave überhaupt. Naja, ich weiß nicht, der Masterpiece ist vermutlich noch besser, aber ein sehr, sehr guter Shockwave auf jeden Fall. Ja, und das war's schon bei mir.
Ja, Regin, bei dir?
Ja, da kann ich mich sehr viel länger fassen oder auch nicht. Bei mir gab's gar nichts. Oh.
Und wie gefällt dir gar nichts bis jetzt?
Ich habe mir ein bisschen mehr davon erhofft, aber irgendwie wurde ich da enttäuscht und stand einfach quasi so da, als hätte ich weiß nicht, überhaupt nichts geholt.
Ja. Kommt auch noch ein Unboxing zu gar nichts?
Ja, habe ich versucht, aber mit dem Greenscreen ist das verdammt schwer gewesen. Der ist irgendwie nicht aufgetaucht auf dem Video, ich weiß auch nicht.
Ach, schade.
Ja. So ein bisschen das Meta-Review dazu machen hier. Im Prinzip unboxen wir hier auch doch gar nichts, denn wir gewinnen ja nichts. Wir können ja nichts mitnehmen. Es ist ja alles nur Illusion.
Ja,
ja. Gut, das wird jetzt zu philosophisch für diese Sendung hier, aber. Ja, was mich angeht, ich muss jetzt gerade mal überlegen, hatte ich letzte Episode schon gesagt, dass Big Power jetzt bei mir auch angekommen ist? Ich glaube ja, oder?
Bin mir gerade nicht sicher.
Gut, also falls ich mich jetzt wiederhole, tut's mir leid. Also Big Powered ist jetzt bei mir auch angekommen, das Dreierpack Takara Legends EX aus Die Atlas, Sonic Bomber und Roadfire. Und ich muss sagen, so beim ersten Auspacken, beim ersten Ansehen war ich nicht so 100% begeistert, aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, gerade das Kombinieren mit dem Fahrzeugmodus und man kann ja zusätzlich auch noch die beiden Jumpstarter Topspin und Twin Twist noch mit anstecken, Also gerade so in der Kombination und bei tatsächlich mit Spielen transformieren, macht das Set wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ja, ich sag mal, klar, der Atlas ist in der Hüfte ein bisschen wackelig und die Basismodus von den zwei kleineren Figuren, ja, ein bisschen erzwungen, aber insgesamt wirklich ein schönes Set. Wie gesagt, jetzt weniger zum Hinstellen und mehr zum tatsächlich Transformieren und Mitspielen. Aber in Summe gefällt es mir sehr gut, muss ich sagen.
Ja. Ich hatte auch gesehen, ich glaube, mindestens drei Leute irgendwie mal so ein Add-on-Teil gezeigt, was man irgendwie hinten in die Beine reinstecken kann von drei Atlas, weil die ja doch so ein bisschen sehr hohl wirken. Mhm. Ich hoffe mal, irgendwann bringt irgendeine Third-Party-Firma da auch mal richtig was raus, weil ich glaube, so ein kleines Add-on-Kit würde den, glaube ich, ganz gut tun.
Ja, so ein bisschen Beinarbeit könnte, an seiner Beinarbeit könnte arbeiten, ja.
Genau, stimmt. Ja. Vielleicht kriegt man irgendwie seine Hüfte wieder ein bisschen fester, weil ich hätte mir da ehrlich gesagt auch gehofft, dass die so die kreative Freiheit gelassen hätten und den einfach separat designt hätten. Also so, dass man den halt ineinander stecken kann, wie die reguläre Version der Mode.
Ja, die deutlich besser zusammenhält.
Ja, dieser komische Schlauch da, dieses komische Gelenk, irgendwie bringst du das nicht so richtig.
Ja, gut, aber nee, also wie gesagt, sicherlich an ein, zwei Stellen verbesserungsfähig, aber insgesamt ein sehr schönes Set. Also.
Ja, das stimmt.
Gut, damit sind wir eigentlich bei unserem heutigen Hauptthema angekommen. Ich gucke gerade auf die Uhr, eine Dreiviertelstunde haben wir gebraucht, um hier herzukriegen. Gut, wahrscheinlich im Schnitt dann ein bisschen weniger, aber was Sie nicht wissen, liebe Zuhörer, wir haben ja hier unglaublich viele peinliche Pausen mit vielen Äs und so. Also
wir sitzen 5 Stunden an der Aufnahme. Ne?
Genau, und gerade Magmatron braucht mindestens 3 Takes immer, bevor er irgendwas kohärente Sätze herauskriegt. Also ja. Nee, aber ja, unser heutiges Hauptthema, wir hatten es ja angedeutet schon auch in den News jetzt, es geht um das Thema Beast Wars. Und ja, dazu gehen wir mal ein bisschen in der Transformers-Geschichte zurück ins Jahre 1995. Die Generation 2, der Versuch, quasi Transformers den Kindern der 90er nochmal nahe zu bringen, ist ja unterm Strich dann doch eher gescheitert, auch wenn ich persönlich ein großer Fan von G2 und einigen der Figuren war. So wirklich funktioniert hat's nicht. Und ja, der wirtschaftliche Hintergrund zu der Zeit, auch Hasbro hatte gerade den Tonka-Konzern aufgekauft. Tonka sagt den meisten wahrscheinlich jetzt nicht so viel, aber Tonka war der Eigentümer von Kenner. Das werden die meisten wahrscheinlich schon kennen, nämlich Kenner Star Wars. Vermutlich auch der Hauptgrund, warum Hasbro Tonka gekauft hat, weil sie die Star Wars-Lizenz haben wollten. Und ja, dann hat man einfach Folgendes gemacht. Man hat den Transformers-Namen einfach genommen, hat den quasi in die damals noch eigenständige Tochter Kenner transferiert und ja, hat mehr oder minder gesagt, Kenner, guckt mal, ob ihr noch was draus machen könnt. Und ja, ein Jahr später gab es dann plötzlich Beast Wars.
Und ja, Beast Wars vermutlich unter Fans damals ein sehr kontroverser Neustart. Ich meine, der Hauptfokus lag jetzt auf organischen Beast Mode und nicht mehr auf Fahrzeugen. Ist, glaube ich, damals auch einigen übel aufgestoßen. Manche haben es bis heute nicht so ganz verkraftet. Wobei man sagen muss, ich glaube, Beast Wars ist nach G1 so mit die beliebteste Serie, würde ich fast sagen. Na gut, vielleicht nicht Movieline, aber auf jeden Fall konnte viele Leute noch von sich überzeugen. Persönlich musste damals sagen, mich hat's nicht gestört, weil ich anfangs gar nicht wusste, dass Beast Wars Transformers sein sollen. Weil für mich war das halt einfach eine Serie mit Tieren, die sich verwandeln können. Und erst im Laufe der Serie, als dann die Verbindungen aufgebaut wurden, wurde mir klar, Moment, das ist ja eine große Kontinuität. Dementsprechend bei mir keine Probleme. Ja, ursprünglich sollte die ganze Reihe ja auch eine direkte Fortsetzung sein zu G1, sprich Beast Wars Primal und Megatron sollten eigentlich G1, Megatron und Prime sein, was ja dann im Cartoon erst ein bisschen aufgelöst wurde, weil irgendwie die Cartoonmacher ja scheinbar erst anfangs keine Ahnung hatten von Transformers beziehungsweise von G1 und dann im Laufe der Produktion sich schlau gemacht haben über die Original G1 Transformers und dann die Serie quasi mit G1 wieder verknüpft haben. Wodurch sie, glaube ich, dann auch vor allem in der zweiten Staffel und so noch viele Fans wiedergewonnen haben.
Ja, das hatte man vor allem an diesen Pack-In-Comics, die es ja damals noch oft gab, von den ersten Beast Wars-Figuren gemerkt, weil die ja quasi in der Gegenwart gespielt haben. Und es da halt quasi darum ging, dass die ja etablierten Transformers halt ein neues Prinzip entdeckt haben, nämlich halt biomechanische Formen. Und da ging es halt gerade darum, dass halt, Optimus Prime und Megatron sich quasi im ersten Wurf Krokodil und Fledermaus verwandelt haben. Und ja, die Serie von Mainframe Entertainment, die dann aufgebaut wurde, die Macher wussten am Anfang tatsächlich überhaupt nichts von Transformers, außer es geht um Roboter aus dem Weltall, die sich verwandeln können. Ich glaube, das war so die gesamte Breite ihres Wissens über das Thema. Wobei man im Rückblicken sagen muss, wahrscheinlich war es ein Segen, dass sie das so gemacht haben, weil ich glaube mal, gerade Generation 2 war ja eigentlich nur reines Recycling, hat ja gar nicht funktioniert. Und Beast Wars war halt was komplett Neues. Und ja, wie du gesagt hast, vielen hat's übel aufgestoßen, aber ich glaube, die meisten Fans konnte man dann doch über die Laufzeit der Serie hinweg dann doch für sich gewinnen.
Ja, denke ich auch. Also, ja, wir können ja mal ein bisschen über den Cartoon reden. Der ist ja recht populär. Es war ja wirklich einer der ersten CGI-Cartoons. Ich glaube, die Macher, die hatten vorher, wie ist die Serie, Reboot, glaube ich, gemacht.
Ja, irgendwie so ähnlich hieß das, ja.
Ja, und so viele gab's davor gar nicht. Also komplett CGI-animierte Cartoons. Dementsprechend, die Technologie lag noch stark in den Kinderschuhen und die Macher hatten da wirklich mit vielen Einschränkungen zu kämpfen. Aus heutiger Sicht wirkt's schon teilweise recht veraltet, vor allem so die erste Staffel, so die Hintergrundtexturen, also wenn die da irgendwie draußen in der Wildnis unterwegs sind, das sieht teilweise echt aus wie aus der PlayStation 1. Ich erinnere mich noch an die erste Folge, glaube ich, wo Chitor über diese riesige Wiese rennt und das ist eine erbrochene grüne Matschtextur am Boden.
Das stimmt.
Ja, da kriegt man schon so ein bisschen Augenkrebs. Aber sie haben zumindest teilweise ihre Schwerpunkte sehr gut gesetzt, fand ich. Weil was die Serie gut gemacht hat, war auch, ich fand, Gesichtsanimation. Da können sich viele spätere Serien wie Energon, Cybertron und die Prime Wars Trilogie immer noch eine dicke Scheibe von abschneiden.
Das stimmt allerdings.
Also. Gut, aber Prime Wars Trilogie ist ja schon ein bisschen übertrieben, ne? Also, das war, also, naja, gut.
Ja, also, spätere
Serien,
die 20 Jahre später rauskamen, die hatten nur Mund-auf-Mund-zu-Animation und man merkt wirklich, sie hatten da so viel Fokus in die Gesichtsanimation gesteckt, so, und man muss auch denken, man hat viele Tiercharaktere, und selbst die Beast-Modes, die teilweise irgendwie Insekten- und Dinosaurierköpfe hatten, die hatten trotzdem wirklich ausdrucksvolle Gesichter. Das ist wirklich ziemlich gut gelungen, muss ich sagen, bei denen. Und ja, das Problem bei CGI-Produktion ist ja auch immer, man erstellt halt ein 3D-Modell, das dann halt animiert wird. Und diese 3D-Modelle fressen halt sehr viel Arbeit im Gegensatz zu, ich sag mal so, der klassischen 2D-Animation, wo man im Grunde, ja, wenn du 50 Bilder hast und 50 verschiedene Charaktere malst, macht das im Grunde genauso viel Arbeit, wie wenn du 50 mal den gleichen malst. Bei CGI muss man halt die 3D-Modelle erstellen. Sie hatten nicht viel Zeit. Dementsprechend haben wir auch nur einen sehr kleinen Cast im Vergleich zu G1 zumindest. Mit am Anfang, ich glaube, 10 Charakteren, wobei man ja auch immer bedenken muss, die hatten ja alle Beast-Modes, die auch noch komplett animiert und bewegt und Gesichtsanimation hatten. Dementsprechend waren das ja schon 20 Modelle, die sie erstellen mussten. Aber sie haben es wirklich geschafft, aus ihrer Schwäche eine Stärke zu machen, weil anstatt, dass man überflutet wird mit immer neuen Charakteren, wurden halt die wir hatten, wirklich charakterlich gut ausgearbeitet. Die hatten halt alle wirklich Persönlichkeiten, eigene kleine Story-Arcs gehabt, besonders später.
Sagen wir fast alle.
Also ja,
fast
ja.
Nicht alle, aber Skorbunok war jetzt nicht so der vielschichtige Charakter zum Beispiel,
er hatte zumindest eine Persönlichkeit. Also er war jetzt nicht irgendwie so ein namenloser Charakter, der im Hintergrund steht. Man wusste, das ist der durchsbadlige, super loyale Predacon. Ja, aber ich finde auch storymäßig haben sie es wirklich gut erklärt. Wie gesagt, sie hatten nur Geld für 10 Charaktermodelle am Anfang, dass sie sagen, okay, die Story ist, sie stürzen halt auf diesen Planeten ab und sind auch komplett abgeschieden von Cybertron. Zack, boom, hat man eine prima Erklärung, warum man nur 10 Charaktere hat. Ja, wie gesagt, die hatten ziemlich gute, recht gut ausgearbeitete Persönlichkeiten. Ein Problem waren ja auch irgendwie Actionsequenzen gewesen, weil die waren halt extrem teuer wegen viel Animation. Da haben sie sich gedacht, okay, Dialoge sind einfacher, aber wie gestalten wir die Dialoge interessant? Da war die Strategie einfach, die Teams ein bisschen so zu gestalten, dass die untereinander relativ viele Konflikte hatten. Also wenn man so an G1 denkt, ich glaube, die Autobots, die haben sich immer relativ gut verstanden. Also ja, da hatte man vielleicht die Dinobots gehabt, aber an sich so die meisten haben ja so Optimus Prime immer ganz gut akzeptiert.
Ja, es gab so ein oder zwei, die mal ein bisschen rumgemeckert haben, aber grundsätzlich haben sie alle dem Anführer gefolgt, ja. Und genau. Bei den Bösen gab es eigentlich nur Starscream, der ab und zu mal ein bisschen gemeckert hat, aber auch nie so wirklich ernsthaft. Und ja, das war schon anders. Gerade gleich in der ersten Episode oder in der zweiten, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wo eigentlich waren ja am Anfang 6 Predacons und 4 Maximals dabei. Also die Guten waren extrem in der Unterzahl.
Und, Spoiler Alert.
Ja.
Stimmt. Massiver Spoiler hier.
Massiver Spoiler für eine knapp 30 Jahre, nein nicht ganz, 25 Jahre alte Serie. Und ja, gleich in der ersten Episode, der, ich denke mal, fast beliebteste Charakter von Beast Wars vielleicht, also schwere Wahl, bei Beast Wars gab es viele sehr tolle Charaktere, aber der quasi direkt am Anfang die Seiten gewechselt hat, von Megatron sich abgewandt hat und ja, aus nicht ganz heroischen Motiven, aber dann doch quasi zu den Guten gewechselt ist, nämlich niemand anderer als Dinobot. Mhm. Und man muss auch sagen, es war ja dann, ich glaube, korrigiert mich, wenn ich irre, es war tatsächlich auch Dinobot, der als erster Beast Wars Charakter in die Transformers Hall of Fame eingezogen ist und eigentlich ja nur durchs Fanvoting überhaupt reinkam. Weil ich glaube, zur Auswahl standen Ultra Magnus, Soundwave, keine Ahnung, und ein von den Fans zu ermittelnder Charakter. Und eigentlich sind alle fest davon ausgegangen, klar, G1 Soundwave, wer soll es sonst gewinnen? Aha. Aber am Ende war es dann Dinobot. Und ja, ich denke, auch die Masterpiece-Version, die ziemlich teure, zeigt, dass er auch heute noch ein sehr beliebter Charakter ist.
Das stimmt wohl, ja.
Und ja, Spoiler Nummer 2. In der Beast Wars Serie sind ja auch mehr als ein Charakter draufgegangen und wirklich draufgegangen. Nicht nur ich bin mal tot und werde nächste Folge repariert oder komme auf andere Weise wieder. Das gab's zwar auch, aber und die ja wahrscheinlich beeindruckendste in Anführungsstrichen Sterbeserie hatte tatsächlich Dinobot auch. Wird von vielen bis heute als eine der besten Transformers-Episoden überhaupt angesehen, Code of Hero. Mhm. Und auch da muss man sagen, klar, die Animation aus heutiger Sicht natürlich nicht unbedingt toll gealtert, aber gerade was so die Charakterentwicklung und die Dramaturgie angeht, da können sich viele Serien heute noch was von abschneiden.
Ja gut, generell könnte man sagen, was die Animation angeht, ein einfaches Reboot im Sinne von, man nimmt die Soundfiles, man nimmt die generellen Charakterdesigns und packt das einfach mal in Remaster, Reboot, sage ich jetzt mal rein, und bringt das alles auf den heutigen Stand der Technik, grafiktechnisch, dann wird das wahrscheinlich noch sehr viel mehr Anklang finden wie damals.
Ja, den Gedanken hatten, glaube ich, schon viele gehabt. Irgendwie das war ja öfter mal irgendwo im Gespräch gewesen. Beast Wars irgendwie Reboot oder Beast Wars Kinofilm, wie ernst das jetzt im Endeffekt gemeint wurde, ist schwer zu sagen, aber ja, muss ich zustimmen. Also wirklich einfach mal mit heutiger Technologie die Serie einfach mal nochmal neu produzieren und dann die alten Soundfiles verwenden.
Ja, also wenn man sich jetzt tatsächlich das, ich sag's mal, das klassische Beast Wars, nicht Transmetals, Beast Wars Neo oder Beast Machines, sage ich jetzt mal, nimmt, sondern wirklich das klassische Beast Wars und das einfach mal mit der Technik überarbeiten würde wie Transformers Prime, was ja auch im Prinzip völlig animiert war, dann denke ich, das wird schon richtig, richtig genial aussehen. Dann würde ich es mir auch noch dreimal angucken, weil so ist das einzige Manko tatsächlich das schlecht gealterte grafische, der grafische Hintergrund in dem Sinne. Das sieht einfach aus heutiger Sicht schon echt miserabel aus. Aber damals war es wirklich genial.
Ja, was man auch sagen muss, man merkt halt auch viel, viel Liebe zum Detail. Gerade wenn man bedenkt, wie aufwendig das damals alles noch war, das in den Mid-90ern da zu animieren. Und dafür haben sie ja unglaublich viel auch so visuelle Gags reingepackt. So, was weiß ich, wenn zwei sich geprügelt haben, dann sah das plötzlich aus wie bei hier Rock'n Sock'em Robots, dass einem dann der Kopf hochgegangen ist am langen Hals, wenn er K.O. gegangen ist. Oder auch, dass den Charakteren dann irgendwie die Zähne ausgeschlagen wurden. Oder ich weiß, ich krieg's gar nicht mehr alles zusammen, aber da war unheimlich viel so visuelle Gags halt mit eingebaut.
So, Waspinator hat ja sehr oft was abbekommen, den ja mal komplett die Einzelteile zerlegt oder der wurde plattgewalzt oder sowas. Ja,
ja, der Kelly der Transformers,
ja. Ja, das muss man auch sagen. Es gab ja, also am Ende der ersten Staffel sind ja einige Charaktere draufgegangen, um durch neue Charaktere, sprich neue Spielzeuge, ersetzt zu werden. Und ursprünglich war wohl geplant, dass Waspinator draufgehen soll. Das lief wohl auch auf eine Initiative von Scott McNeil raus, dem Sprecher von Waspinator, der irgendwie die Schnauze voll davon hatte, von dem der Art, wie Waspinator halt spricht, halt immer mit diesem mit drin. Der wollte eigentlich, dass dieser Charakter stirbt und eigentlich war wohl auch geplant, dass er stirbt. Aber der war bei den Fans so beliebt, dass es wohl tatsächlich damals Briefkampagne gab. Nein, lasst Waspinator nicht sterben, wir wollen ihn drin behalten. Und ja, stattdessen hat es dann halt Scorponok und Terrorsaur getroffen.
Ja, ich glaube, das war aber auch von den Autoren so ein bisschen, die wollten eigentlich, dass Waspinator weiterlebt, weil der halt der Comic-Relief-Charakter gewesen ist. Und ja, ich fand es sehr schade, dass Terrorsaur damals da gestorben ist, weil das fand ich war ein Charakter, der hatte noch viel Potenzial gehabt, weil Terrorsaur war ja so ein bisschen der Starscream gewesen aus der Serie, also auch optisch her.
Ja, und zweimal geschafft, eigentlich Megatron als Anführer abzulösen, halt nie besonders lange, aber
ja, hat's so ja dann noch eine halbe Folge oder so, ja.
Genau, aber immerhin, das war mehr als Starscream in der G1-Serie geschafft hat. Also.
Ja, das stimmt. Ich war ein bisschen enttäuscht, als der Geist von Starscream aufgetaucht ist und irgendwie Waspinator übernommen hat, dass es da nicht irgendwie zwischen Terrorsaur und Starscream irgendwie mal einen interessanten Dialog gab. Weil ich glaube, das ist, glaube ich, der gleiche Synchronsprecher, oder? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, Terrasource und Starscream hatten den gleichen. Und irgendwie die halbe Cast wurde, glaube ich, auch von einem und demselben gesprochen. Ich überlege gerade, also Dinobot und Redtrap auf jeden Fall von demselben.
Genau, von Scott McNeil und Waspinator, also die drei hat er gesprochen.
Ja.
Und ja, gut, der, ich glaube, Megatron, das war der David Kay.
Ja.
Und der, ach, wie hieß er, der dann auch Optimus Prime der Unicorn-Trilogie gesprochen hat.
Okay. Ja, genau den.
Also nicht Peter Cullen, ausnahmsweise mal. Ich habe vergessen, wie er heißt, aber ich sag mal, der zweitbekannteste und beliebteste Optimus Prime-Sprecher. Und muss man auch sagen, allgemein auch die Sprecher haben halt auch viel Gutes geleistet. Ich meine, die erste Staffel wurde ja auch auf Deutsch synchronisiert, der Rest leider nicht. Und muss auch sagen, die Synchronisation war auch gut. Also kann man jetzt eigentlich nicht meckern drüber.
Ja, also viele Wortspiele sind halt natürlich nicht so gut übersetzt, konnten nicht so gut übersetzt werden.
Das Wortspiel und der Reim ist der Tod jedes Synchronsprechers.
Also. Ja. Ich überleg gerade, wie haben sie denn Chopperface und sowas? Die haben ja ständig irgendwelche sich irgendwie beleidigt auf Basis ihrer Altmodes oder sowas. Ja.
Nee, aber auch David Kay als Megatron-Sprecher. Ich weiß gar nicht, ob dieses Megatron sagt ja quasi nach jedem Satz immer Yes. Ja. So yeah. Richtig, richtig schön so britischer James Bond-Bösewicht-mäßig, so ungefähr. Und ich weiß gar nicht, ob das beabsichtigt war, ob der David Kay das selber eingebaut hat. Also aber es ist auch ja so zu seinem Markenzeichen irgendwo geworden.
Ja, das ist leider im Deutschen, glaube ich, auch fast komplett verschwunden. Klingt ja, halt auch nicht so gut.
Ja, einfach immer Ja hinterher zu sagen, das klingt halt im Deutschen irgendwie nicht. Ja.
Ja, machen wir so.
Oder yo, yo. Yo. Nee, es kommt nicht so gut rüber irgendwie.
Aber die Vielschichtigkeit der Charaktere, die kommt tatsächlich gut rüber. Also gerade wenn man sich Megatron anguckt, man denkt am Anfang, ja, das ist halt der klassische Oberbösewicht, der immer nur böse ist, ohne Grund. Und dann sieht man in Szenen, wie er dann irgendwie sich die Zähne von seinem Dino-Modus putzt und dann mit so einem Quietsch-Entchen spielt. Das zeigt auch, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt. Wo ich das erstmal gesehen habe, habe ich mich tatsächlich erstmal kaputt gelacht. So Megatron mit dem Quietsche-Entchen, das werde ich wohl niemals aus dem Kopf kriegen.
Ja, also es war ja eine sehr ernste Serie, aber es war auch unheimlich viel Humor drin. Gerade hier mit Waspinator gab es ja diese eine schöne Szene, wo er und Dinobot quasi gleichzeitig in Megatrons Privatarchiv eingebrochen sind, weil sie die goldene Disk haben wollten. Und Dinobot dann vorgeschlagen hat, sie sollen zusammenarbeiten. Und Waspinator ihn noch so misstrauisch angeguckt hat, was, wir sollen wirklich zusammenarbeiten? Und Dinobot dann gesagt hat, natürlich. Und du gehst vor. Und hat ihn dann quasi in die Sicherheitsanlage reingeschubst, die ihn dann gleich mal zerstückelt hat. Und ja, derlei Witze gab es ja viel. Und ich meine, wie gesagt, es war ja auch wirklich brutal, weil die Beast Wars Charaktere sind ja eigentlich fast in jeder Folge ist mindestens einer in Stücke geschossen worden, meistens Waspinator. Auch Terrasaur ist ja mehr als einmal in Stücke geschossen worden oder in die Luft gesprengt. Und da wurde es ja immer, gab es ja immer die CR-Kammern dann, wo sie dann ein paar Stunden drin schlafen mussten, dann waren sie wieder heil.
Ja, das war, glaube ich, noch diese Mentalität, sind ja alles nur Roboter, die kann man ja mal irgendwie in Stücke schießen, ist ja nicht so schlimm.
Ja, wobei es ja auch quasi, Beast Wars ja auch den Spark erfunden hat. Also gab es ja vorher nicht. Und in der gleichnamigen Episode The Spark, wo Air Razor dann dazu gekommen ist, da wurde dann auch tatsächlich zum ersten Mal der Spark der Transformer erwähnt. Also dass die ja so einen ja göttlichen Lebensfunken tatsächlich in sich tragen. Das gab es nämlich vorher auch nicht. Das hat Beast Wars erfunden.
Ja, genau. Das ist eines der Elemente, das wirklich übernommen wurde, auch irgendwie Protoform, wo kam, glaube ich, auch zum ersten Mal in Beast Wars vor. Die ja auch in verschiedenen Formen, in späteren Kontinuitäten wieder auftauchen. Also in Beast Wars waren das ja wirklich diese Flüssig-Metall-Figuren, die quasi einfach nur in diesem Pott dann gelegen haben. Spätere Inkarnationen, da waren, glaube ich, Protoformen dann auch manchmal ein bisschen, ich sag mal, lebendiger. Aber ja, das, auch wenn man Beast Wars, falls man Beast Wars nicht mal mögen sollte, Sparks und sowas hat man dieser Serie zu verdanken. Ja, das muss man aber irgendwie bedenken. Und ich überlege gerade, ja, wir können mal kurz die Charaktere so ein bisschen durchgehen. Ja, wir haben halt Optimus Primal, so als Nachfolger von Optimus Prime, wo ich immer ganz witzig fand, dass er halt auch nicht wirklich so dieser perfekte Anführer ist, so wie Optimus Prime immer dargestellt wurde, sondern halt immer so diese, ja, auch mal irgendwie Fehler gemacht hat oder sich irgendwie über sein Team aufgeregt hat. Ja, das Prime oder so, seine Catchphrase.
Ja, Optimus Prime war jetzt weniger so der perfekte Anführer mit dem eingespielten Team und mehr so der, ja schon irgendwo der schon ein gestandener Captain, sage ich mal, aber mit einem noch nicht eingespielten Team, der dann halt oft auch, sage ich mal, die Hand vor den Kopf geschlagen hat, so nach dem Motto, was habe ich hier für Trantüten bei mir? Gerade wenn es um Rattrap ging. Aber
genau, Rattrap, auch einer der bekanntesten Charaktere, also der mit seinen Sprüchen immer, und ja, ich glaube auch am Anfang der Serie war er ja auch immer so ein bisschen rebellischer gewesen und hat jetzt irgendwie nicht irgendwie Lust gehabt, irgendwie seinen Arsch hinzuhalten, wenn sie irgendwie angegriffen wurden, und hat sich lieber irgendwo hinterm Stein versteckt.
Ja, und sein Standardspruch, wir werden alle sterben.
Yeah, we're all gonna die. Ja, dann hatten wir noch Cheetor, der ja so ein bisschen der, wie sagt man, der...
Der junge Heißsporn halt.
Der junge Heißsporn, ja, genau.
Der Hot Rod quasi.
Ja, so ein bisschen der Hot Rod, ein bisschen der Bumblebee so in der Serie war. Ja, dann Dinobot, der Übergelaufene, der eigentlich auch bei den Maximals auch irgendwie immer nur der Anführer sein wollte und irgendwie auch immer für viel Streit gesorgt hat. Ja, und Rhinox, der, ich fand irgendwie, Rhinox war irgendwie immer in gewisser Weise ziemlich perfekt gewesen. Ich meine, der war schlau gewesen, der war ziemlich stark gewesen. Der hat eigentlich nie irgendwie Fehler gemacht, der war für die Technik zuständig, der hatte vermutlich die coolsten Waffen aller Zeiten hier mit seinen Doppel-Chain Guns of Doom.
War auch der erste, der Waspinator in Stücke schießen durfte. Also
Weil ich
und fand, bei Rhinox war. Ja, sorry.
Ja, ich wollte nur sagen, ich fand Rhinox, der hat aber schon immer so eine leichte unterschwellige Aggressivität öfter mal gehabt. Irgendwie, dass er irgendwann mal irgendwie austickt oder so, hat man sich schon, hat sich so ein bisschen angedeutet, fand ich. Ja.
Gut, und das war ja dann sowohl in Beast Wars, wo er dann kurzzeitig zum Predacon umprogrammiert wurde, und natürlich dann auch später in der Nachfolgeserie Beast Machines, die insgesamt nicht so toll war, aber die Tatsache, dass das quasi Rhinox dann zu Tankor wurde, das war eine der positiven Elemente dieser Serie. Also bei Rhinox hatte man oft so ein bisschen das Gefühl, irgendwie, ja, er ist so cool und ausgeglichen, weil er, ich sag mal so, wenn er tatsächlich mal austicken sollte, dann halt richtig austickt.
Ja.
Und nicht mehr zu halten ist, so ungefähr.
Ja, so habe ich, den auch immer so ein bisschen verstanden, ja.
Ja. Dann, ich meine, die Episode, wo er dann Energon furzen musste, die lassen wir jetzt mal außen vor. Aber
ja, stimmt. Er hat es auch öfter mal irgendwie abbekommen, irgendwie in der Hinsicht.
Mhm.
Ja, bei den Predacons, ja, Megatron, ich glaube, der nach G1 Megatron, wohl der bekannteste Megatron, von David Kane hieß er, glaube ich, synchronisiert. Also schon allein durch seine Sprechweise ist er, glaube ich, jedem so ein bisschen im Gedächtnis geblieben. Ja, Tarantula ist auch ziemlich populär, die verräterische Spinne, die, glaube ich, auch so ein bisschen für die Technik zuständig war.
Ja, also der verrückte Wissenschaftler halt so.
Ja, auch so ein bisschen creepy, der so mal andeutet, dass er auch mal nichts dagegen hat, irgendjemanden aufzufressen oder so.
Mhm. Ja. Und das eigentlich das schönste böse Lachen in der ganzen Serie hatte.
Ja.
Und auch immer, ist auch darauf angelegt hat, böse zu lachen, muss man sagen. Also so, wo irgendwie in irgendeiner der ersten Episoden hat Cheetor nur zu ihm gesagt, irgendwie, ja, du bist verrückt, und Tarantula nur so, ja, so sagt man.
Ja. Also. Ja, dann Waspinator hatten wir schon, der Kenny der Serie, der so ein bisschen, ja, wie sagt man, durstbaddelig war. Also nicht der klügste, aber auch mit so seinem, wie sagt man, seinen Tick, seinen sprachlichen Tick, den ja irgendwie viele Charaktere hatten in der Serie.
Mhm. Ja. Oh ja, gerade Inferno. Das Genialste überhaupt. Also Inferno nicht im Sinne von G1 Inferno, das Feuerwehrauto, sondern eine großrote Ameise der Predacons, die Megatron immer mit My Queen, also meine Königin, angeredet hat. Fand ich persönlich auch schon sehr, sehr lustig jedes Mal.
Ja, genau. Da weiß ich auch noch, als er irgendwie aufgetaucht ist. Also in der Serie, wir haben ja diese Stasis-Pods, die in der ersten Folge alle rausgeworfen wurden von dem Maximal-Schiff und die dann teilweise irgendwie im Lauf der Serie gelandet haben. Wo ich dann immer gehofft habe, da kommen alle Toys irgendwann in diese Serie. Aber nee, so viel Budget war nicht da gewesen.
Nee.
Ja, aber Inferno, natürlich so die erste Folge, wo aufgetaucht ist, war noch so irgendwie so sehr große, bedrohliche, diese psychische, nicht ganz klare Killer-Ameise. Aber ich glaube, später ist er dann doch so ein bisschen zum Comic Relief geworden, fand ich, so vor allem so in der zweiten Staffel.
Ja, wobei er schon auch immer als einer der stärksten Predacons noch dargestellt wurde. Also
ja, aber ich finde, er ist da irgendwie so ein bisschen, die Rolle hat ihn dann irgendwie Rampage später so abgenommen, als dieser Bedrohliche. Und ich weiß nicht, dadurch, dass ja Scorponok dann gestorben ist, hat er so ein bisschen Scorponoks Platz, fand ich, eingenommen. Ja, wo ich sagen muss, Scorponok war, glaube ich, eh einer der mit der etwas langweiligsten Persönlichkeit, weil er war halt einfach nur dieser dumme, super loyale Handlanger.
Ja, der, mit dem konnte man nicht so viel anfangen, das stimmt.
Ja,
also dafür gab's ja dann noch, wie du gesagt hast, Rampage, der unsterbliche Serienkiller quasi, der ja eigentlich auch nur Megatrons Gefolgsmann wurde, weil er keine Wahl hatte, weil Megatron ja quasi die Hälfte von seinem Spark rausgeschnitten und ihn damit quasi gefügig gemacht hat.
Mhm.
Ja, und bei den Guten hatten wir noch vergessen, Silverbolt kam danach dazu, also auch hier nicht verwechseln mit G1 Silverbolt, sondern der Fusor Silverbolt, der ja, schönste knuffige Heldencharakter überhaupt, der sich selber schon immer als Held in irgendeiner Story gesehen hat.
Ja, da lief ja auch immer diese Hintergrundmusik, wenn er irgendwie sich zu seinen Heldentaten aufgemacht hat. Ja,
so da oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber so wie wenn früher in irgendeinem 70er oder 80er Film halt der Superheld auf der Szene erschienen ist, dann immer so die kleine Fanfare im Hintergrund.
Ja, so in etwa. Ja, dann, ja, Terror Source hat noch mal kurz gesagt, der Starscream quasi, die Serie, wo ich, wie gesagt, sehr schade finde, dass er nicht überlebt hat, weil ich fand auch sein Trans-Metal-Spielzeug, seine Figur war eigentlich ganz cool gewesen. Da hätten sie meiner Meinung nach lieber irgendwie Inferno sterben lassen können, weil ich fand, sein Gag hatte sich nach der ersten Staffel schon so ein bisschen abgenutzt. Wen haben wir noch? Ja, Death Charge kam später noch dazu.
Quick Strike, den hätte man sich eigentlich auch schenken können, der war auch ziemlich eindimensional.
Ja, ich habe eh das Gefühl, Quickstrike war nur dabei, weil sie Scorponox Beast Mode quasi recyceln konnten für seinen...
Zumindest ein bisschen, ja.
Ja, so die Animationen vermutlich.
Gut, es gab ja auch noch ein paar Cameos, ne? Stichwort Ravage, also G1 Ravage tatsächlich als aktueller Charakter. Nur nicht als Jaguar oder als Kassette, sondern als tatsächlich ganz normaler Roboter in dem Sinne.
Ja, so mehr oder minder ein Repaint von Cheetor-Tigertron, aber auch nicht so richtig...
Ja, also war ja,
Tiger schon hat man noch vergessen, auch, genau.
Ja, also der Ravage, ja, der hatte ja zumindest noch so seinen Katzenkopf gehabt. Also man hat es noch wieder erkannt, dass er irgendwie eine Katze war. Und ja, das war auch eine sehr coole Folge gewesen, wo aufgetaucht ist, auch wieder diese Verbindung zu G1 geschaffen und dass er dann auch noch mit so einem russischen Akzent gesprochen hat. Irgendwie war schon irgendwie klasse. Ja, und Tigertron natürlich, ich glaube, Tigertron war der erste Maxima, der dazu gekommen ist, oder?
Ich glaube, ja.
Ja, ich glaube, der hatte ja dann so in den späteren Folgen doch mal ein bisschen mehr Auftritte gehabt. Aber ist dann auch gestorben, ja. Also in den späteren Folgen der ersten Staffel, meine ich.
Ja. Gestorben, wieder auferstanden als Tigerhawk und wieder gestorben und in Comics wieder auferstanden und, naja.
Genau, ja. Seine andere Hälfte dann natürlich Airazor, einer der wenigen weiblichen Charaktere, die, ja, ich weiß nicht, die hatte auch irgendwie ein bisschen wenig Persönlichkeit. Die ist halt irgendwie mal rumgeflattert und irgendwann war sie tot gewesen, ja.
Ja, halt die toughe Lady, aber viel mehr Persönlichkeit hatte sie nicht, stimmt. Aber dafür die böse Frau natürlich. Wir hatten es vorhin, Black Arachnia. Also anfänglich böse Frau. Denn ähnlich wie Dinobot ist sie ja dann doch zu den Guten übergegangen. Allerdings aus etwas edleren Gründen als Dinobot. Nämlich ja tatsächlich mehr oder minder aus Liebe zu Silverbolt. Und ich denke, meine Liebesbeziehungen zwischen Transformers ist jetzt eher ein vernachlässigtes Thema. Das muss ja auch nicht unbedingt sein, aber wenn man Liebesbeziehungen zwischen Transformers nennt, dann muss man eigentlich die beiden als erstes nennen, weil die eigentlich die echteste Beziehung überhaupt hatten in einer Transformers-Serie. Und das war ja, ich glaube, am Ende der zweiten Staffel, wo sie der Silverbolt sie ja entkommen lässt und sie dann später findet und sie sich ja dann erst noch quasi gegenseitig oder sie gegenseitig hauen und ja dann direkt im Anschluss küssen. Also, war auch eine Mischung aus Ernst und Humor, ja.
Ja, sie schließt sich ja dann auch noch den Maximals wirklich an. Ich glaube, mit ihrem Transmetal 2-Körper hatte sie ja dann auch ein Maximal-Logo gehabt, endlich. Mhm. Ja, und ja, in Beast Machines war sie ja dann auch noch bei den Maximals. Also, ja, die hatte schon so ihre Story-Arc gehabt, auf jeden Fall. So, ja, ich glaube, jetzt haben wir alle Hauptcharaktere durch. Ja, natürlich gab es noch ein paar Nebencharaktere. Der Geist von Starscream, diese Außerirdischen, diese Vok. Diese komischen Neandertaler-Kinder, die irgendwie komisch animiert aussahen.
Ja, die zum Glück nur in wenigen Episoden dabei waren.
Ja, gut, aber die kann man vernachlässigen. Eine etwas größere Rolle, wenn auch eher als Statist, hatten da meines Erachtens generell G1 Optimus Prime und G1 Megatron, die ja dann für eine quasi weitere Entwicklung für Megatron und Optimus Primal verantwortlich waren.
Ja, da muss man ja noch so ein bisschen in die Hintergrundgeschichte eingehen, weil am Anfang sah es ja so aus, dass die Beast Warriors quasi auf einer, ja, unbekannten Welt gestrandet sind, die natürlich erdähnliche Tiere hatte, aber da zwei Monde hatte, wobei man gesagt hat, okay, dann ist es wohl nicht die Erde. Und man im Laufe der Geschichte ja herausfand, sie wollten ja eigentlich auf die Erde, weil Beast Boss Megatron quasi versteckte Anweisungen von G1 Megatron gefunden hatte, wie man die Zeit verändern könnte. Und ja, erst dachte man ist auf dem falschen Planeten gelandet, weil ja zwei Monde, die Erde hat keine zwei Monde. Bis ich dann halt rausgestellt habe, okay, der zweite Mond ist gar kein Mond, sondern stammt von diesen außerirdischen Wok. Und sie sind tatsächlich auf der Erde gelandet und haben ja dann im Finale der zweiten Staffel auch tatsächlich die Arche gefunden. Also quasi das Raumschiff, in dem der Optimus und Megatron, die ursprüngliche Crew, damals in der allerersten Episode von G1 Transformers abgestürzt sind. Und Megatron ja dann dort auch tatsächlich, zumindest kurzzeitig, geschafft hat, die Geschichte zu verändern, indem er tatsächlich Optimus Prime den Kopf weggeschossen hat.
Ja, das sah schon ziemlich böse aus.
Ja, vor allem muss man ja sagen, zu dem Zeitpunkt stand ja noch gar nicht fest, ob die Serie für eine dritte Staffel verlängert wird. Also es hätte durchaus das Ende der Serie sein können, dass Megatron Optimus Prime den Kopf wegschießt und ein Zeitsturm losbricht, der quasi das gesamte Universum zu verändern droht. Hm. Und damit hätte die Serie tatsächlich enden können, wenn sie sich nicht dann doch noch für eine dritte Staffel durchgerungen hätten.
Nochmal Glück gehabt. Ja. Was ich aber auch sagen muss, hier die erste Staffel, also storymäßig wird ja immer so die zweite und dritte Staffel genannt. Die erste Staffel hat ja doch irgendwie noch recht viele Filler-Folgen und ein bisschen weniger große Handlungen, aber ich mochte da dieses Mysterium, was es da gab, immer ganz gerne, weil man wusste halt noch nicht wirklich, was da los ist auf dem Planeten. Man hat ja da irgendwie diese fliegende Insel mal gefunden und irgendwie war der ganze Planet ja auch mit diesem Energon verseucht, weshalb sie überhaupt erst diese Beast-Modes hatten. Und es wurde immer wieder angedeutet, dass es da noch irgendwas anderes gibt. Man wusste aber nicht was und dann irgendwie die letzte Folge oder letzte oder vorletzte, glaube ich, der ersten Staffel sind ja dann diese Vogt da aufgetaucht, haben dann mal alles erklärt, was da überhaupt los ist. Und ja, stimmt, die letzte Folge endet ja im Grunde auch damit, dass Primal gestorben ist dann von der ersten Staffel, weil der ist ja doch mit seinem Stasis-Pod da reingeflogen in diesen, ich glaube, in diesen Mond, glaube ich, oder?
Genau, der sich ja als Waffe rausgestellt hat, mit der quasi die Erde quasi gesäubert werden sollte. Also alles einmal wegputzen von der Oberfläche und bei Null anfangen, so ungefähr. Und ja, ich glaube, bis zur dritten Episode der zweiten Staffel hat es dann gedauert, bis inzwischen üblicher Manier der Anführer der Guten dann wieder auferstanden ist.
Ja,
damals war es ja noch nicht so üblich.
Vor allem wurde ja irgendwie sein Spark einfach irgendwie aus der Luft gefischt, mehr oder weniger von Rhinox, und dann irgendwie in einen neuen Körper verpflanzt. Mhm. Ja, war schon ein bisschen...
bisschen
fragt man sich, warum macht man das nicht mit anderen Charakteren auch oder so? Warum musste Dinobot jetzt sterben, wenn man ihn einfach hätte in einen anderen Körper verpflanzen müssen? Ah, aber na gut, ohne Anführer geht es natürlich nicht. Und
ja, und Charaktere, die Optimus heißen, dürfen nicht lange tot sein, wissen wir ja.
Also, stimmt, ja.
Siehe Prime Wars Trilogie.
Genau, das. Ja. Selbst wenn es die letzte Folge ist und es keinen Sinn macht, ja, muss wiederkommen. Ja. Können nichts passieren. So.
Ja, wie wir es vorhin schon angesprochen hatten, es haben ja von der Toyline eigentlich nur relativ wenige Charaktere tatsächlich in der Serie mitgespielt, weil die meisten Toys gab es halt nicht aus, ja, hauptsächlich Budgetgründen. Es war ja unter anderem, hat es ursprünglich ja auch geplant, dass Wolfang, also der Wolf, der erste neue Maximal sein sollte, anstatt Tigatron, aber da für Tigatron konnte man halt quasi das 3D-Modell von Cheetor fast unverändert wiederverwenden, hat man sich dann aus Budgetgründen halt dafür entschieden, dass es er ist anstatt Wolfang. Und genauso mit Tarantulas und Black Arachnia haben sich ja auch mehr oder minder ein Modell größtenteils geteilt, zumindest im Beast-Modus auf jeden Fall. Mhm. Da hat man halt viel wiederverwendet, ja, sorry.
Ja. Wobei bei Tigatron merkt man ja so ein bisschen vom Charakter her, dass irgendwie so ein Wolf irgendwie fast besser gepasst hätte, weil der immer dieser einsame Wolf halt ist, der so allein durch die Wildnis streift. Also vermutlich war der schon so ein bisschen geschrieben worden. Und ich habe immer überlegt, hier in der zweiten Staffel hatten sie ja dann Silverbolt, ob sie vielleicht das Wolf-Modell schon so teilweise fertig hatten und dann für Silverbolt verwendet haben. Aber na gut, weiß man jetzt nicht.
Durchaus möglich, ja.
Ja.
Gut, ich sag mal, die meisten Toy-Charaktere, die es nicht nach Beast Wars geschafft haben, wurden ja dann von den Japanern für Beast Wars 2 verwendet. Insofern haben es die meisten ja dann irgendwo doch noch in eine Serie geschafft.
Genau, ja, Beast Wars 2 oder Beast Wars Second lief, glaube ich, in Japan nach der ersten Staffel, oder? War das so ein Lückenfüller gewesen?
Ja, weil die Lücke zwischen der ersten und zweiten Staffel war halt relativ groß, weil die Animation der Folgen hat halt lang gedauert und man wusste nicht, ob die erste Staffel jetzt ein Erfolg ist. Insofern hat man mit der zweiten Staffel erst angefangen, als die erste schon fast fertig gesendet war. Insofern hat es da ja fast ein Jahr gedauert, bis die zweite Staffel dann kam. Und die Japaner haben halt die Lücke mit einer klassisch gezeichneten Serie dann befüllt, die, ich sag mal, bis auf wenige Ausnahmen eigentlich fast ausschließlich aus entweder nicht in Beast Wars erschienenen Beast Wars Charakteren beziehungsweise auch ein paar klassischen G1 und G2 Charakteren dann bestand. Ich glaube, die einzigen originalen Toys und Charaktere waren dann tatsächlich Leo Convoy, Beast Wars 2 Galvatron und der Taco Tank, glaube ich, noch, aber ansonsten waren es eigentlich alles halt Beast Wars Toys, die für Beast Wars nicht verwendet wurden. Plus einfach die verwendet wurden, nur leicht anders bemalt.
Tja. Wobei ich auch sagen muss, den Cartoon, von dem habe ich auch erst Jahre später erfahren, aber ich fand immer, die Beast-Charaktere sahen komisch aus. Die haben mich immer so, kennt ihr noch Kimba, der weiße Löwe? Diese Ganz alte Zeichentrickserie.
Das stimmt. Gerade Leo Convoy hat im Löwenmodus sehr, wie so eine 70er Jahre japanische Tier-Anime-Serie.
Genau, das.
So ausgesehen, stimmt.
Das hat mich immer so ein bisschen gestört, weil ich meine, die Serie heißt Beast Wars, Bestienkrieg, dann sollen die bitte auch ein bisschen aggressiv aussehen. Und ja, die Beast Modes, die sie abbekommen haben, waren ja dann auch immer so ein bisschen, ich will fast sagen, so ein bisschen der Ausschuss. Noch nicht ganz so schlimm wie bei Beast Wars Neo, aber na gut, ein Frosch, ein tasmanischer Teufel, ein Büffel oder sowas. Ja. So, ja. Und ja, die Predacons, ja stimmt, die waren ja da teilweise Fahrzeuge am Anfang. Die hatten ja irgendwie viele G2 oder ich glaube aus dieser, wie ist das, Machine Wars oder was das war?
Genau.
Kurze Reihe, ein paar Sachen recycelt. Mhm.
Gut, das war ja so ein bisschen das Motto, sage ich mal, Tiere, die guten Tiere gegen die bösen Maschinen. Wobei die Predacons ja dann später auch größtenteils Tiermodi bekommen haben im Laufe der Serie. Aber am Anfang war es halt die bösen Maschinen gegen die guten Tiere. Und die Tiere waren halt wirklich ein Hauch zu gut und zu süß gezeichnet, das stimmt schon. Und ich überlege gerade, es gab ja dann tatsächlich auch mal einen Film, Beast Wars Second the Movie, der dann so ein bisschen so ein Crossover zwischen Beast Wars und Beast Wars Second war, weil sie sich quasi den Optimus Primal aus dem Zeitstrom gefischt haben, um ihn da mitmachen zu lassen, um irgendeinen riesigen, legendären, superstarken Super Transformer, von dem man noch nie zuvor was gehört und auch noch nie danach wieder was gehört hat, zu besiegen. Ich habe vergessen, wie er heißt. Irgend so ein riesen Zyklopenvieh, was auch aus Neon Genesis Evangelion hätte stammen können.
Ja, irgendwie sowas war da. Ja. Stimmt. Und dann gab es ja noch diese beiden seltsamen Charaktere, die irgendwie immer alles kommentiert haben. Ich guck gerade, wie hießen die denn? Artemis und Moon, glaube ich.
Moon.
Dieser Hase und dieses Mädel, die irgendwie auf der Mondbasis oder so gesessen haben.
Ja. Also eigentlich Sailor Moon und ein kaum nach einem Roboter aussehender Hase, mehr so ein Pokémon eigentlich.
So nennt man, ja.
Sailor Moon und Pikachu, so ungefähr.
Ich glaube, die haben auch nie mit der Crew richtig interagiert, oder? Haben die nicht immer nur Kommentare irgendwie?
Die haben, glaube ich, immer nur Kommentare gegeben.
Ja, habe ich auch nie so ganz verstanden. Mhm. Aber ja, sie haben existiert, auf jeden Fall.
Ja. Ja. Wobei die Story von Beast Wars 2 und Beast Wars Neo ja eigentlich ziemlich gut war, also in die übergreifende Story, sage ich mal, weil es ja auch darum ging, Energie zu suchen, aber nicht, sage ich mal, nur das 0815 Energon, sondern tatsächlich die Lebensenergie von Unicron. Und in Beast Wars Neo ist ja dann Unicron tatsächlich wieder zum Leben erweckt worden, im Körper von Beast Wars 2 Galvatron. Und es war ja sogar ein Beast Wars Neo Galvatron Toy geplant, also lange vor Armada Unicron. Einen Prototypen gab es sogar, hat es leider nie in die Spielzeugregale geschafft, aber sah schon ziemlich cool aus.
Ja, ich glaube, irgendeine Third-Party-Firma wollte das mal umsetzen, aber davon hat man auch schon lange nichts mehr gehört.
Nee, ist auch nichts draus geworden.
Ja, ich schaue gerade, ja, die Charaktere. Ja, wir hatten Galvatron als Bösewicht, wo ich bis heute sagen muss, er hatte schon ein etwas eigenwilliges Design. Ich meine, dieses rosa-pink ist jetzt nicht unbedingt eine wirkliche Farbe, die ich mir für so einen bösen Anführer gewählt hätte.
Ja, und seine zwei Alternativmodi als Drache und ja, sagen wir es, wie es ist, als Dildo.
Ja, also der Drache, der ging ja noch irgendwie, ich meine, er hatte diese absurd breiten Schulterstücke, aber sein Bohrpanzer, also ja, den sollte man vielleicht in dem Modus auch nicht in der Wohnung liegen lassen, sonst denken Gäste oder so, man sammelt doch Spielzeug anderer ja. Art. Also. Ja, genau, die anderen, ich gucke gerade nochmal hier, was wir noch so hatten. Ja, wir hatten ja noch den Megastorm, Gigastorm, quasi sein, was war das, ein kleiner Bruder oder so,
glaube ich,
die Story. Der ja irgendwie anfangs auf auf G2 Megatron irgendwie basiert hat, auf dem Toy und dann zu einem quasi Mini-Tripticon geworden ist, als er irgendwie zu Gigastorm geupgradet wurde.
Ja, da hat man viel Toy-Recycling halt betrieben. Ich meine, gut, war das erste Mal, dass man G2 Megatron tatsächlich in animierter Form gesehen hat. Sah schon cool aus, aber klar, wurde halt zu viel wiederverwendet, wobei auch teilweise ja da ein paar G2-Designs, die es ja eigentlich nie in die G2-Serie geschafft haben, dann doch noch zum Leben erweckt wurden. Zum Beispiel die, wie hießen sie? Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Gab es ja diese vier Bodyguards quasi von Galvatron, die Autorollers, genau, die Autorollers. Mhm. Zwei davon stammten aus G2 und zwei weitere hätten in G2 rauskommen sollen, haben es aber nicht mehr geschafft, bevor die Serie eingestellt wurde, aber wurden dann halt für Beast Wars Second dann tatsächlich verwendet. Und allein schon deshalb, wie gesagt, ich war ja doch Fan von G2, insofern war ich froh, dass dann ein paar G2-Designs, die sonst tot waren, es doch noch geschafft haben, da aufzutauchen. Und meine absolute Lieblings-G2-Figur sowieso, der Taco Tank. Also.
Ja, das war doch diese Basis gewesen.
Genau, also ein fliegender Tintenfisch, der aufklappen kann und ein Motorrad drin hat. Gesteuert von einem kleineren Tintenfisch.
Ja, also eigentlich so ein Mini-Set mehr oder weniger.
Ja.
Ja, auch eine sehr seltsame Figur, ja. Wir können ja noch über die Toylines mal ein bisschen reden, die bei uns rauskamen. Also die ersten Wellen waren ja wirklich diese klassischen organischen Beast-Charaktere, die ich immer bis heute, glaube ich, fast noch am liebsten hatte. Ich bin auch ein großer Fan von den kleinen, wie ist die Größe, die Scout-Größe oder Basisgröße? Ich weiß gerade gar nicht.
Die Basic Beasts.
Genau. Oder Basics. Genau. Mhm. Bis heute sage, da sind, glaube ich, die besten One-Step-Changer überhaupt. Also
das
voll,
stimmt.
Voll mit beweglich. Mhm. Und ja, mit einem Handgriff und, na gut, zwei kleinen Nebenhandgriffen vielleicht noch. Und ja, die fand ich damals schon mal klasse. Konntest damit spielen. Man konnte die wirklich von eben auf jetzt zack transformieren. Und ja, die hatten zwar meistens irgendwie ihre Roboterbeine irgendwie auf der Unterseite, aber ja, die meisten G1-Jets und Fahrzeuge hatten auch irgendwie ihre Roboterbeine auf der Unterseite in gewisser Weise.
Eben.
Fand ich immer tolerabel, aber wünschte ich mir mal, dass sie heute mal wieder solche One-Step-Changer rausbringen würden. Mit der Beweglichkeit, weil wirklich die Beweglichkeit war ja auch eine Besonderheit. Ich glaube, in G2 fing es ja so ein bisschen an mit, ich glaube, Kugelgelenken und ähnlichen. Aber dass die wirklich übersät waren und überall Kugelgelenke haben und diesen Beweglichkeitsgrad, den hat man, glaube ich, bei Transformers zu der Zeit noch nicht gesehen. Und ich glaube, bei Actionfiguren im Allgemeinen zu der Zeit war derartige Beweglichkeit
eher eine Seltenheit. Ne?
Hm. Und das hat mich schon damals immer sehr beeindruckt.
Ja. Was man auch sagen muss, sie haben es damals auch erstmals geschafft, dass die Zubehörteile, also gerade die Waffen, alle in den Figuren halt komplett integriert waren. Weil wir erinnern uns gerade die G1-Figuren, die frühen G1-Figuren, 50 Zusatzteile mit Raketen und Zusatzgeschützen und sowas, die garantiert irgendwann verloren gegangen sind. Und bei den Beast Wars-Figuren war es immer so, dass die Waffen Teil des Beast-Modus waren. Also egal, in welcher Form man seine Figur hingestellt hat, es waren immer alle Teile integriert. Man konnte sie trotzdem verlieren irgendwo, aber man musste sie jetzt nicht irgendwo extra hintun, wo sie dann noch besonders schnell verloren gegangen sind, sondern sie waren immer quasi dabei. Weil ich glaube, gerade Razor Beast, also das Wildschwein, der Pumba, dessen Mähne ist ja wohl besonders schnell immer verloren gegangen. Also seine Waffe.
Ja, stimmt. Also, bei meinem ist das auch ziemlich locker.
Ja. Also natürlich konnte man auch da die Extra-Teile verlieren, aber es war halt insofern innovativ, dass wenn ich das Ding halt in seinen Altmodus, in den Beast-Modus gebracht habe, die Waffe nicht irgendwo extra hingelegt werden musste, sondern sie war mit drin.
Ja, das hat mir auch immer ziemlich gut gefallen. Schon, ja, am Anfang, ja, Ragen.
Das war ja gerade bei den ganz klassischen Figuren. Bestes Beispiel waren die klassischen Combiner oder nehmen wir mal Devastator von G1. Diese gefühlt 10 Millionen Zusatzteile, die man da braucht, um einen Combiner draus zu machen. Wie viel davon sind übrig geblieben, wenn man damit ein bisschen gespielt hat als Kind? Wahrscheinlich gar keine. Von daher, klar, auch wenn man jetzt aus heutiger Sicht teilweise sagt, naja, ist doch Quatsch, dass die Figur da irgendwie einen Port hat und Waffe sieht ja blöd aus da, aber zumindest kann man sie in beide Modis integrieren und das persönlich finde ich auch schon genial. Also von daher kann man der Beast Wars-Ära in der Zeit tatsächlich nur dankbar sein.
Ja, das auf jeden Fall. Wobei sie waren ja eigentlich immer ganz gut verbaut, beziehungsweise teilweise waren es ja Teile des Beast Modes. Dementsprechend sollte man sie möglichst nicht verlieren, außer man möchte sein Krokodil oder Dino ohne Schwanz oder so haben. Ja, und guck gerade, gibt's noch was Interessantes zu der ersten Welle zu sagen. Ja, also später kam ja dann halt auch die Transmetal, wo es dann wieder ein bisschen mechanischer geworden ist. Mhm. Weil ich die Transmetal mal ein bisschen seltsam fand, weil die hatten ja diesen komischen Tick. Die Beast-Formen waren metallisch, also sehr chromig. Dafür hatten dann aber die Roboterformen so, ich sag mal, teilweise Beast-Farben, also die Farben, die man eigentlich von dem Beast-Modus erwarten würde. Sprich, Cheetor hat dann halt Gepardenpunkte im Roboter-Modus, aber im Beast-Modus gar keine Gepardenpunkte mehr. Es war eine etwas seltsame Designentscheidung, fand ich damals.
Ja, und eine schlechte Designentscheidung, obwohl ich die Transmetals grundsätzlich mag, diese Chrombemalung, die 20 Jahre später nur so runterrieselt. Also, ja, das war unter Langfristigkeitsgesichtspunkten eine schlechte Entscheidung, die damit zu bemalen.
Genau, besonders bei den Transmetal 2, die ja dann nicht mehr diesen alten Fahrzeugmodus hatten, na, das kann ich bestätigen. Da, ich glaube, ich habe mal gehört, dass die da irgendwie vergessen haben, dieses Chrom irgendwie zu versiegeln, wenn man da normalerweise irgendwie nochmal eine Schicht drüber pinselt mit irgendwas, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber dass es darum halt so schlecht hält. Aber ja, das finde ich auch sehr schade, dass sie das nicht gemacht haben.
Gut, aber auf der anderen Seite, damals hat sich ja mit Sicherheit kein Spielzeugmacher dafür interessiert, dass ihre Spielzeuge da 30, 40 Jahre halten.
Nee, das natürlich
muss,
nicht.
Muss man auch ganz klar sagen. Ne? Die meisten Leute dachten sich, naja gut, wenn die 2 bis 5 Jahre halten, die Kinder damit spielen, irgendwann werden die sie so kaputt gehauen haben, dass sie eh in den Müll wandern. Ja. Also keiner hatte zu der Zeit an Sammler gedacht, die sich das 30 Jahre irgendwie in eine Verpackung stellen oder so.
Sammelt denn sowas, ja. Weggeworfen. Ja. Oh ja, dann gab's ja noch die Fusors, als so dem Designern scheinbar so die Tiermodis ausgegangen sind und man dann gedacht hat, was machen wir jetzt? Ach ja, kombinieren wir einfach mal 2. Ich sagen muss, die Fusors an sich mochte ich die auch immer ganz gerne, weil da waren ja recht viele kreative Kombinationen dabei gewesen.
Ja, auch wenn es nur 2 tatsächlich in die Serie geschafft haben, Silverbolt und Quickstrike, aber gab noch einige andere, die ganz super aussahen und einige, die komplett blödsinnig waren, wie zum Beispiel wie hieß der? Halb Wal, halb Elefant. Ich habe vergessen, wie er hieß.
Den Talker, ja.
Talker, genau. Also
das, ja, das Toy sah komisch aus, aber na gut, spätere Inkarnationen sahen eigentlich ganz cool aus. Aber ja, so, wie hieß er, Injector, diese Piranha-Wespe und sowas. Also,
ja, also
schon die Idee einer Piranha-Wespe ist irgendwie sehr verstörend, wenn man sich überlegt.
Wobei ich mich immer gefragt habe, wo ein Stasis-Pod gleichzeitig quasi einen Wal und einen Elefant scannen könnte. Das sind doch 2 Tiere, die jetzt nicht unbedingt sich denselben Lebensraum teilen. Aber
das war irgendwo Afrika, so ein Küstenstreifen, da ist ja gerade gestrandet, der Wal, und der Elefant ist da halt gerade vorbeigelaufen.
Ja. Wahrscheinlich. Ja. Wir können ja nochmal kurz in die Richtung der Comics gucken. Es gab ja tatsächlich mal einen Beast Wars Comic, da hat ja Magmatron in einer der vorherigen Episoden schon sehr lobend drüber geredet.
Ich erinnere mich.
Ja. Ja. Ursprünglich hatte er damals in der Mitte der 2000er Dreamwave die Transformers Lizenz und hatte auch einen Beast Wars Comic geplant. Da gab es so eine kleine Preview-Story und ja, wurde dann jetzt nichts raus, was Dreamwave pleite ging, und dann gab es ja 2 Kurzgeschichten quasi von, oder 2 Miniserien von IDW. Die eine, sag ich mal, das klassische Beast Wars, und die andere war ja mehr so dann die Hommage an die japanischen Beast Wars Serien, wo dann halt Shockeract und die Beast Wars Neo Charaktere halt auch viel mitgespielt haben. Mhm. Und ja, und bei Animated gab es ja auch so eine kleine Beast Wars Hommage, wo da Black Arachnia durch die Zeit geschleudert wurde und dann irgendwo landete, wo sie sich plötzlich einem Affen, einer Ratte, einem Rhinoceros und einem Geparden gegenüber sah.
Ja.
Also, ich hatte irgendwie immer die Hoffnung, dass es vielleicht von Animated nochmal ein Spin-off geben wird, als Beast Wars Variante dann. Aber
nee, das wäre ja genau begriffen worden, aber
Beast Wars Animated, ja, das gehört genau noch.
Ja, die Macher wollten das ja eigentlich aufgreifen dann in der nächsten Staffel, aber ist ja leider nichts draus geworden. Mhm. Ja, aber Comics, ich fand es auch immer sehr seltsam, dass es in den 90ern eigentlich gar keinen Comic dazu gab, zu Beast Wars, weil war ja recht populär, und in den 90ern gab es eigentlich ziemlich viele Comics zu allen möglichen. Und ja, bis auf diesen Promo-Comic und ich glaube diese japanischen Manga, die bei uns ja natürlich nie erschienen sind, und ich glaube irgendwelche Convention-exklusiven Sachen, da gab es vielleicht mal einen Comic, gab es ja damals nichts, sondern halt erst, wie du so schon sagst, halt von IDW dann später zum 10-jährigen Jubiläum mehr oder weniger.
Ja, gut, das Problem war, glaube ich, dass das Generation 2 Comic damals in den 90ern ja ziemlich gescheitert ist. Das war ja, da hatte man sich ja super Verkaufszahlen von versprochen, die sich ja nicht mal annähernd erfüllt haben. Und ich weiß auch nicht, wie es mit der Lizenz war, als Marvel die Lizenz dann quasi aufgegeben hat. Die hat er dann scheinbar erstmal eine ganze Weile im Limbo irgendwo geschwebt, bevor sie Dreamwave dann gekauft hat.
Ja, stimmt. Vielleicht wollte die einfach keiner haben, die Lizenz, ja. Auch eine
wahrscheinlich. Ja. Gut, ja, ich sag mal, Comics, die auf Spielzeugserien basieren, normalerweise laufen die ja auch nicht gut. Transformers war ja da eher die Ausnahme als die Regel. Und nachdem es halt G2 dann auch da die Regel zur Regel gemacht hat, hat es, glaube ich, lange Zeit dann erstmal keiner haben wollen.
Ja, das könnte schon ein Grund sein, ja. Ja, hier, Funpub hat ja auch irgendwie bei ihren Comics hin und wieder mal ein paar Geschichten drin gehabt zu Beast Wars, in ihren Timelines-Comics. Ich glaube, nennenswert wäre da diese Dawn of a Future Past, wo quasi die Vorgeschichte zu Beast Wars erzählt wird. Also im Grunde das, was auf Cybertron kurz passiert ist, kurz bevor die Serie anfängt. Das fand ich eigentlich immer ganz interessant, irgendwie zu sehen, wie Megatron da diese goldene Disc gestohlen hat. Und ja, vor ein paar Jahren gab es ja auch noch dieses Dawn of a Predacons hieß das. Auch so ein One-Shot, der so ein bisschen kontrovers ist, weil der so G1 und Beast Wars ein bisschen zu sehr miteinander verschmolzen hat. Weiß nicht, hat das einer gelesen?
Ich habe es, glaube ich, mal irgendwo mir mal runtergeladen zum Lesen, aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr wirklich dran erinnern.
Ja. Raven, ich tippe einfach mal Nein bei dir.
Wie kommst du denn da drauf?
Ja, so ein Ja, weil in dem Comic, das spielt halt irgendwie die letzten Tage vom Autobot-Decepticon-Krieg und ja, da ist aber Beast Boss Megatron schon irgendwie bei den Decepticons dabei und auch Primal ist irgendwie schon mit seiner Crew unterwegs und es wird irgendwie angedeutet, dass sämtliche beschädigten Autobots und Decepticons irgendwie zu diesen Stasis, also zu diesen Protoformen wurden, was im Umkehrschluss bedeutet, Beast Wars Inferno ist G1 Inferno, was nicht ganz so passend zu sein scheint.
Ja, das war ja auch so ein bisschen, es gab ja mal von IDW auch dieses Beast Wars Sourcebook, was ja, wo ja auch, ich sag mal, ein bisschen sehr stark alles mit G1 verflechtet wurde und so ziemlich jeder zweite Beast Wars Charakter irgendwie entweder ein G1 Charakter ist oder sich von irgendeinem G1 Charakter inspiriert fühlte oder irgendeinem G1 Charakter nacheifert oder was weiß ich. Also das war dann doch ein bisschen alles sehr übertrieben.
Ja, das stimmt wohl. Und ja, stimmt, Funpub hat ja dann noch diese Beast Wars Uprising Story mal gehabt. Weiß nicht, Phil, hast du da mal reingelesen?
Ja, ganz kurz mal, aber die hatte ja dann eigentlich wirklich nichts mehr mit den alten Beast Wars Story zu tun. Das war ja dann schon wieder ein komplett eigenes Universum eigentlich, was mit den anderen Beast Wars Stories gar nichts zu tun hatte. Also da brauchte man sich nicht weiter drum kümmern.
Ja, also ich fand auch der Name Beast Wars war da ja mehr so, nur so halb passend, weil das irgendwie alles auf Cybertron gespielt hat und die Maximals und Predacons irgendwie so eine Art Unterschicht waren, wo es eher so darum ging, wie die sich da auf Cybertron entwickelt haben. Aber ja, zumindest auch wieder was auf Beast Wars angespielt hat. Ja, und in der regulären IDW, ich sag mal G1-Kontinuität, gab es ja auch diverse Gastauftritte, mehr oder weniger, oder größere Auftritte von Beast Wars-Charakteren, beziehungsweise eigentlich auch Beast Wars-Konzepten, weil so dieses Spotlight Shockwave, da hat man ja auch diese Dinobots gehabt, die halt ihre Dino-Form angenommen haben, um sich vor dem Energon zu schützen, vor dieser Strahlung. Und dann halt auch diese organischen Beast-Modes hatten, halt sehr Beast Wars-esque. Und dann hatte man ja später halt auch Redrap und Waspinator und Rhinox, die so Auftritte hatten. Vermutlich hauptsächlich, weil sie halt in der Generations-Reihe da gerade ein paar Toys hatten. Später dann noch Tarantulas und seine Crew in Sins of a Wreckers, was ja dann sich ganz cool erklärt wurde, warum die da organisch sind. Und da hatten die auch dieses Mass-Displacement, dass die halt zusammenschrumpfen konnten und halt ein Transformer auch zu einem normal großen Hasen werden kann. Ja, und später gab es dann noch diese Eukaris-Kolonie, die voll war mit Beast Wars-Charakteren, mit denen leider nie wirklich was gemacht wurde, außer so ein paar, die sich da irgendwie mal Optimus Prime angeschlossen haben. Und ja, Spoiler, ganz am Ende tauchen nochmal ganz viele Beast Wars-Charaktere auf, aber auch nur als Kanonenfutter.
Tja. Jetzt hätte ich aber noch ganz kurz was off-topic Beast Wars, und zwar ziemlich aktuell. Ja, also es erklärt auf jeden Fall dieses Bild, warum Amerika so ist, wie es ist im Moment, speziell Trump. Man sieht da auf diesem besagten Bild einen F-15C Eagle mit einem Decepticon-Emblem drauf und an der Seite steht auch wunderbar Starscream, ein tatsächlich existierender Decepticon-Jet der US Air Force. Okay. Also wird das schon im Moment erklären, warum Trump so agiert, wie er agiert.
Der ist auch nur so ein Hologramm oder so.
Ja, wahrscheinlich. Gut, das Frettchen aus seinem Kopf vielleicht nicht, aber...
Das ist ein Beastformer, das Frettchen, ja.
Wahrscheinlich, ja.
So eine Decepticon-Infiltrationseinheit, genau.
Ja, stimmt. Ja. Ja, okay. Ja, zurück zum Thema. Was gibt's noch? Ja, es gab ja ein paar Videospiele auch zu Beast Wars. Hat davon mal irgendeins gespielt?
Nee, leider nicht. Ich wollte eigentlich immer mal dieses PlayStation 2 Beast Wars Spiel spielen, weil das war ja, nach allem, was man liest, muss das ja ziemlich gut gewesen sein. Wobei ich nie jemanden gefunden habe, der es tatsächlich selber gespielt hat, sondern immer nur Leute, die davon gehört haben, dass es gut ist. Insofern weiß ich nicht, wie toll das ist. Ich hatte leider nie eine PlayStation 2, insofern.
Ja, dass das PlayStation 2 war, also ich kenne nur das PlayStation 1 Spiel.
Oder war es PlayStation 1? Kann auch sein. Ich dachte, es war PlayStation 2, aber...
Nee, naja, die 2, das war, glaube ich, schon ein bisschen spät gewesen. Da kam ja schon dieses Armada-Spiel dann raus. Da hat, glaube ich, keiner rückwirkend was gemacht. Aber ja, dieses PlayStation 1 Spiel, was auch für PC rauskam, habe ich sogar hier gespielt. Und Qualität, muss ich sagen, ist, naja, nur so mittel. Es ist halt so eine Art Third-Person-Shooter, noch aus einer Zeit, wo man noch nicht mit zwei Sticks gespielt hat. Das heißt, links und rechts bewegen ist mit den Schultertasten. Und ja, man spielt halt einen der Charaktere aus der Serie, läuft halt ein relativ lineares Level durch. Und ja, das Transformieren ist leider ziemlich kacke in dem Spiel, weil du hast halt immer wieder irgendwelche Energonfelder, wo du dann halt Schaden bekommst, wenn du im Robotermodus bist. Das heißt, du musst dich verwandeln, was jedes Mal auch irgendwie geführte 5 Sekunden dauert. Und im Beast-Modus bist du komplett wehrlos und kannst quasi gar nichts machen, außer nur irgendwas ausweichen. Das fand ich immer sehr...
So war es in der Serie aber auch. Also ja, ihre Waffen hatten sie nur im Robotermodus.
Ja, aber dass man so einen T-Rex spielt und er kann sich nicht mal gegen irgendwo eine Schlange wehren, die so irgendwie halb so groß ist wie er selber oder so, das hat mich doch schon sehr gestört in dem Spiel, weil aber in der Serie, na gut, sie waren hilflos gegen Gegner, die Waffen hatten, aber die konnten ja zumindest den Gegner beißen oder so. Also das kam ja auch hin und wieder mal vor. Also das hat mich da doch schon ein bisschen gestört.
Oder
also,
mit so Sachen beschmeißen, Stichwort Optimus Primal.
Ja, ich glaube, die Folge habe ich jetzt nicht gesehen. Aber ja, also es ist ein eher durchwachsenes Spiel. Ich würde es jetzt nicht wirklich als gut bezeichnen. Auf dem N64 gab es aber noch ein Spiel zu der zweiten Staffel. Ich glaube, das hieß dann auch Metals. Das war dann so eine Art Beat'em-up gewesen, wo die dann halt auch alle Triple Changer gewesen sind. Ist auch ein etwas seltsames Spiel gewesen, weil ist halt, wie gesagt, so eine Art 3D-Beat'em-up mit so einer dreidimensionalen Arena und dann konnte man sich halt transformieren und hatte dann halt jeden seinen Modus unterschiedliche Fähigkeiten. Leider war die Arena ziemlich klein gewesen und wenn man sich dann halt in so einen Trans-Metal-Fahrzeugmodus verwandelt, hat man einmal kurz Gas gegeben und zack, ist man irgendwie am anderen Ende der Arena gewesen.
Und gegen die Wand gefahren.
Gegen die Wand gefahren in etwa, ja. Also kann man sich mal angucken, aber war jetzt, glaube ich, auch nicht so bahnbrechend und ja, so viel mehr gab es, glaube ich, gar nicht. Gab, glaube ich, noch zu den japanischen Spielen so ein Gameboy-Spiel, so ein Beat'em-up, das sogar gar nicht mal so schlecht war.
Aber es gab noch so ein Trading Card Game, gab es noch ganz am Anfang. So, ja, ich sag mal so Top-Astrumpf-mäßig. Wo du dann halt die Stats der einzelnen Charaktere halt miteinander verglichen hast. Also da gab es, glaube ich, die gesamte erste Wave der Beast Wars gab es da als Trading Cards. Aber ich glaube, das gab es auch nur in Amerika. Das hat es nie bis sonst hier rüber geschafft.
Ja, also ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich das hier jemals gesehen habe. Ich weiß, dass sie da die Artworks von denen, also die Boxer-Artworks verwendet haben für.
Genau.
Ja, gucken Rad. Ja, Beast Wars, ich denke, hat auch, man merkt, es strahlt bis in die Gegenwart immer noch aus, Beast Wars. Es ist nicht vergessen. Es ist quasi ein kontroverser Neustart gewesen damals, der vermutlich sich optisch und vom Konzept, glaube ich, am stärksten von Gibbon entfernt hat im Vergleich zu all den anderen Reboots, die es später gab. Weil alle anderen waren eigentlich immer Autobots, Decepticons, die sich in Fahrzeuge verwandelt haben. Dass das wirklich nicht mehr Autobots und Decepticons sind und sich in was komplett anderes verwandeln, gab es seitdem eigentlich nicht mehr. Ironischerweise trotzdem Teil der G1-Kontinuität.
Und man muss halt sagen, wenn Beast Wars kein Erfolg gewesen wäre, dann wäre Transformers wahrscheinlich in der Versenkung verschwunden. Weil, wie gesagt, Generation 2 war ja ziemlich ein Misserfolg. Und Beast Wars, also hat man heute den Eindruck, wie es genau damals war, weiß man natürlich nicht, aber gerade auch, weil es ja der Tochter frisch aufgekauften Tochter Kenner gegeben haben, hat so ein bisschen den Eindruck gemacht, okay, man hat da noch so eine Lizenz, gucken wir mal, ob die noch irgendwas draus machen können, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und dann wurde es halt ein Riesenerfolg. Und wie gesagt, wenn Beast Wars gescheitert wäre, dann stehen die Chancen gut, dass es kein Robots in Disguise, kein Armada und vielleicht auch keinen Kinofilm gegeben hätte. Also
das kann gut sein, dann wäre ja. Transformers eine dieser obskuren 80er-Jahre-Toylines gewesen.
Ja, so die Silverhawks
und ja, genau, ja.
Tiger Sharks,
sowas in
Visionaries.
He-Man.
Na gut, He-Man hat ja zumindest noch so einen halbwegs erfolgreichen Restart und munkelt jetzt auch mal wieder vom Kinofilm, wobei ich den auch nicht unbedingt brauche, aber...
Ja, ich fand auch immer ganz gut, wie gesagt, Beast Wars ist ja im Grunde Teil der G1-Kontinuität und häufig in den letzten Jahren kam es ja auch vor, dass irgendwie die Beast Wars in G1 irgendwo mit eingebaut wurde, sei es in die IDW-Comics oder jetzt halt auch in die Cyberverse-Serie, wo jetzt auch Beast Wars-Charaktere auftauchen. Und man merkt ja wirklich, dass auch eine doch ziemlich große Fanbase da ist. Ich meine, Takara produziert Beast Wars Masterpiece-Figuren. Hier und da gibt es ein paar Third-Party-Firmen, die Beast Wars-Figuren produzieren. Beim Fanvote hat Optimus Primal gewonnen vor, was war das, ein, zwei Jahren? Also
oh, anderthalb Jahren ungefähr.
Anderthalb Jahren, ja. Da ist noch eine Menge Liebe für Beast Wars vorhanden, würde ich mal sagen.
Auch wenn der aktuelle Hasbro-Chefdesigner ja offiziell verkündet hat, dass er kein großer Beast Wars-Fan ist.
Ja, also aus der Richtung gibt es wahrscheinlich. Ja.
Aber gerade im Third-Party-Bereich wird es ja doch immer mehr. Und die ein oder andere Figur wird sich auch in der offiziellen Reihe immer noch mal wiederfinden, denke ich.
Ja.
Gerade wenn es Figuren sind, die inzwischen ja auch, ich sag mal, über diverse Serien hinweg aufgetaucht sind, wie halt Waspinator, Black Arachnia, Rat Trap und andere. Also
Und irgendwann muss ja hier John Warden auch mal in Ruhestand. Vielleicht kommt dann ja irgendwie mal jemand, der Beast Wars mehr mag, irgendwie da an die Macht.
Oder besser jemand, der Animated sehr viel mehr mag.
ja.
Das wäre natürlich noch besser. Dann kriegen wir vielleicht Animated Beast Wars dann doch noch.
Animated Beast Wars, ja.
Ja. Ja, kann man sagen, was man will. Also die Figurendesigns, die haben genau dasselbe gemacht wie in der Serie auch. Also ich denke, ein Animated Beast Wars würde wahrscheinlich sogar sehr, sehr gut ankommen.
Bei mir auf jeden Fall, ja.
Ja, im Grunde, ja, könnte ich mir sogar vorstellen. Ne? Könnte man die Beast Designs halt auch so abändern, dass sie quasi ein breites Publikum ansprechen, dann hast du halt ein paar knuffigere für die Jüngeren und ein paar coolere für die Älteren, ja. Warum eigentlich nicht?
Ja. Gut, Omega Supreme wird dann halt nicht mehr die Arche, sondern irgendein, keine Ahnung, gigantischer Drache oder sowas, aber hey, was soll's?
Ein Wal.
Oder ein Wal, genau,
ein
Wal.
Ja. Mhm.
Gut, ja, ich glaube, dann haben wir so ziemlich alles, was Beast Wars war, auch durch. Von Comics über Serien, Computerspiele, Figuren, Trading Card Games, mir fällt jetzt zumindest erstmal nichts mehr ein, was wir noch vergessen haben können. Ich meine, auf die Nachfolgerserie Beast Machines, ich denke, da können wir mal separat eingehen, weil das ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema.
Mit der Beast Machines möglichst weit weg von Beast Wars
Ja, dann, ja, liebe Zuhörer, würde uns natürlich auch interessieren, was haltet ihr von Beast Wars? Gehört ihr eher zu der Truck Not Monkey Version, Fraktion oder, ich weiß ja, viele haben sich ja auch an Beast Wars irgendwie nie rangetraut, allein deswegen, weil es halt Tiere sind anstatt Fahrzeuge. Haben wir euch vielleicht inspiriert, doch mal reinzugucken.
Ja, wo ich das auch immer nicht verstehen konnte. G1 hatte auch Beast-Charaktere, gab's auch die Dinobots. Und
ja, ist was anderes. Das war Tarnung.
Ja, ich glaube, und es gab auch Pretender, es gab Pretender Beast, die waren ja quasi auch organisch und Funpub oder ich glaube Dreamwave, irgendwo wurde das ja auch erklärt, dass Beast Wars Charaktere ja im Grunde alle Micromaster sind, weil die alle nur runterskaliert wurden. Also für mich sind Beast Wars Charaktere einfach nur Micromaster Beast Pretender und dann passen sie doch perfekt in G1 rein.
Ja, wobei die meisten G1-Fans an die Micromaster und Pretender-Ära nicht so erinnert werden wollen.
Aber naja, gut, das Prinzip ging aber da tatsächlich noch weiter. Wenn man sich etwas aktuellere Serien anguckt, wie Robots in Disguise 2.0, in dem ja quasi zwar Fahrzeug-Alt-Modis gewählt wurden, aber die Bot-Modis von vielen, ich sage jetzt mal Decepticons, waren ja tatsächlich eher Beast-technischer Natur. Von daher, ja, es lebt in gewisser Weise ja immer weiter.
Ja. Jo. Ja. Nö, also liebe Zuhörer, wie gesagt, uns würde sehr interessieren, mögt ihr Beast Wars, mögt ihr Beast Wars nicht? Habt ihr es euch vielleicht noch nie angeguckt? Konnten wir euch vielleicht jetzt dazu bewegen, es euch mal anzugucken? Also würden uns über Feedback aller Art freuen.
Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen zum Thema Beast Wars?
Ja, Magmatron, du wolltest noch was zu deinem Gewinnspiel sagen, ne?
Ja, nach gewaltiger Teilnahme muss ich jetzt sagen, der Gewinner bin ich selbst als einziger Teilnehmer. Ja, ist scheinbar nicht die richtige Plattform für so ein Gewinnspiel. Moment, ich mache jetzt noch schnell den Booster hier auf. Oh, es war eine super Rare-Karte gewesen. Leider hat niemand teilgenommen, wie schade. So, ja, okay. Also, falls ihr doch wieder ein Gewinnspiel wollt, schreibt einfach mal, falls ihr es einfach nur vergessen habt. Und ja, ansonsten macht einfach per Ragens Gewinnspiel mit. Da gibt's, glaube ich, genug zu gewinnen.
Ja, wobei man da sagen muss, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, ist das Gewinnspiel schon rum, weil während wir drehen, ist nur noch eine Stunde übrig bis zur Auflösung. Von daher, ja, nach 19 Wochen hat sich auch bei vielen Gewinnspielen kaum einer gemeldet. Deswegen, naja, mal schauen, wann es das nächste geben wird. Wir werden sehen. Ja. Ansonsten hätte ich noch eine Frage an euch alle. Interessieren euch auch Off-Topic-Themen oder sollen wir rein bei diesen Themen immer bleiben, die wir quasi im Vorhinein festlegen?
Ja, also auch mal Nicht-Transformers-Themen oder bleiben wir alles was nur bei was Transformers ist oder wollen wir auch mal über He-Man reden oder über Silverhawks?
Ne? Ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt gesagt, eher was noch grob in die Richtung geht, wo man noch irgendwas andeuten kann, so ein bisschen Überbrückung, ich sage es mal von den Dinobots zu den Dino Riders oder ich will jetzt sagen Go-Bots, weil das wäre schon übertrieben, aber
also ich finde Go-Bots ist da noch am dichtesten dran, oder?
Ja, also dichter als Dino Riders, also
ja.
Gut, aber wie gesagt, auch da würde uns interessieren, wie gesagt, für Themenvorschläge allgemein sind wir ja immer offen. Und wenn es mal in eine etwas obskurere Ecke gehen soll, irgendwelche 80er-Toylines, die inzwischen fast vergessen sind oder sowas in der Richtung. Wir freuen uns über jeden Vorschlag. Ja, gut, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Freut mich, dass ihr da wart. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und dann letzte Worte noch von irgendjemandem.
Ja, das Übliche. Wenn ihr das runterladen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Ansonsten schreibt doch gerne mal was in die Kommentare, gebt ein Like, teilt das Video beziehungsweise den Stream oder den Download-Link. Hört euch das an, wo auch immer ihr haben wollt, wo auch immer ihr das hören wollt, so rum. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche.
Ja, das wünschen wir euch auch. Und bis zum nächsten Mal dann. Ne?
Ja, ciao.
Haut rein, ciao.
Tschüss.